ich mache es heute mal wie Taylor Swift, habe ich mir überlegt. Die eröffnet ihre Shows nämlich auch mit Eminems Lose Yourself, allerdings in der Country-Version. Der Song ist von 2002 und aus dem Film 8 Mile. Zuletzt hat er ihn bei der Oscar-Verleihung 2020 als Überraschungsgast performt. Am Anfang heißt es If You Had One Shot, One Opportunity, und genau darum geht es in dieser Sonderausgabe des Travelholics Podcast. Wir senden quasi live vom Finale der VER und TIC Startup Nights 2024. Bin sehr gespannt, was heute Abend passiert. Wünsche allen beteiligten Startups ganz viel Glück, allen anderen viel Spaß beim Zuhören, beim Vermehren der Erkenntnisse und Kennenlernen cooler Innovationen. Das ist der Travelholics Podcast aus München heute. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los mit 3, 2, 1, Pitch.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen in München, das ist der Travelholics Podcast. Hallo. Das ist dieses fantastische Publikum, bestehend aus 800 Leuten, die hergekommen sind, um zur Startup-Final-Night vom TIC und vom VER präsent zu sein, mitzuvoten für das Startup des Jahres, was in München gekürt wird. Warum machen wir diesen Podcast? Warum soll das Ganze auch hörbar sein? Wir haben da drei Themen für. Einmal, viele Corporates und etablierte Unternehmen stecken in so einem sogenannten Innovators-Dilemma. Das heißt, die sind immer nur mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt und können sich nicht den Innovationen widmen. Startups kommen da manchmal ein bisschen zu kurz. Das zweite, Startups haben auch es nicht immer leicht, einen ordentlichen Approach in diese Unternehmen zu haben. Deswegen habe ich mir gedacht, wir geben den Startups auch heute Abend nicht nur ein Mikro, sondern auch eine Stimme und machen die ab morgen sofort hörbar. Und das dritte ist einfach, es macht einfach Spaß. Ich wünsche allen Startups, die heute am Start sind, ganz viel Erfolg. May the best one win. Und jetzt übergebe ich an die Veranstalter, Hausherren Tim Deisinger und Michael Buller. Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen. Ihr werdet lachen, jetzt komme ich in das Alter, wo ich langsam Sachen auch vergesse. Ich weiß gar nicht, wievielte Startup Night Finale das tatsächlich ist. Es ist aber wahrscheinlich dann doch irgendwie ein besonderes, weil jedes natürlich auch immer besonders ist. Aber die Herausforderung, glaube ich, für die Startups war noch nie so groß wie bisher. Umgekehrt, so professionell wie dieses Jahr all die Pitches waren, war es auch noch nie. Also deswegen hoffe ich, dass die Professionalität sozusagen die anderen Themen ein wenig übertüncht. Touristik ist ein gut funktionierender Markt. Also wir haben Gott sei Dank gegenüber allen anderen Branchen immer noch Wachstum und gar nicht mal so wenig. Die Vorausbuchungen fürs nächste Jahr sind sehr, sehr gut, was sehr viel Zuversicht hat. Das Umfeld allerdings, in dem wir uns als Touristiker bedienen oder arbeiten, ist gar nicht so einfach. Und das wird auch gar nicht so einfach werden nächstes Jahr, egal wie gut die Vorausbuchungen sind, abgerechnet wird zum Schluss. Wir als VER und als TIC arbeiten ganz lange zusammen bei dem Thema Startup, durften dieses Jahr bei 3 Veranstaltungen gemeinsam auftreten und haben da eben eine Plattform für die Startups geschaffen, wo auch der Austausch innerhalb der Startup-Landschaft stattfindet, aber auch mit den Etablierten. Und wir müssen da viel mehr hingucken, da sitzen die Mutigen im Prinzip, die eigentlich Business verändern werden. Wir sind als Branche eher gut im Optimieren. Jetzt würde ich mal an dich übergeben.
Ja, danke Michi. Du hast auf jeden Fall schon mal ein paar sehr gute Sachen gesagt. Auch ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Startup Nights jetzt schon gab. Aber ja, es ist total spannend, wenn man auch mal so einen kleinen Blick in die Vergangenheit wirft, was wir da für tolle Unternehmen auch mit dabei hatten, die schon hier alle gepitcht haben, die auch in den vergangenen Jahren gewonnen haben. Also das ist wirklich ein sehr inspirierendes Format und ich glaube, das gibt der Branche wirklich extrem viel, wenn man mal wirklich sieht, welche Innovationen da dann auch wirklich bei rumkommen. Und das ist wirklich das, was wir benötigen in der aktuellen Zeit, dass wir einfach mal so ein bisschen out of the box denken, dass wir eben auch die großen Unternehmen mit den Startups eben zusammenbringen. Und ich glaube, da sind eben diese Startup Nights, die wir hier zusammen machen, wirklich ein total spannendes Format. Weil hier gibt es Austausch, hier gibt es dann auch Netzwerk und es gibt dann eben auch die Reichweite für die Startups. Und deswegen, ich bin auch total gespannt, was wir hier und heute noch alles erleben. Es sind wirklich sehr inspirierende, sehr innovative und coole Unternehmen mit dabei. Und ja, also ich bin total gespannt auf die Pitches und natürlich auch, wo euch euer Weg dann noch hinführt in den nächsten Jahren. Das werden wir natürlich auch sehr eng verfolgen.
Bevor wir an unseren Gastgeber geben, würde ich mich ganz herzlich wollen wir uns ganz herzlich bedanken bei den Sponsoren, die einen Preis für die Startups zusammen von 100.000 Euro hingestellt haben. Auch für den Support, das ist großartig. Das ist großartig und nicht selbstverständlich. Deswegen vielen Dank, dass ihr die Startups supportet. Ich glaube, hier an der Wand, glaube ich, kann man das sehen. Ja, und dann ist natürlich so, wir sind ja heute zu Gast bei der BTG und würde jetzt an unseren Gastgeber oder Gastgeberin übergeben, an Frau Rehn.
Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe ein Mikro hier. Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Isabella Rehn. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Wir sind hier im Verbandsgebäude des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA Bayern. Auch ein herzliches Grüße von den Kollegen des Verbandes. Ich bin in dieser Organisation Vorstand der Bayerischen Gastgeber AG und Geschäftsführerin all dieser Firmen, die Sie da sehen. Also man trennt es in einem Satz, der Verband macht die Verbandsarbeit und ich mache alles, was mit Dienstleistungen und Geldverdienen zu tun hat. Und die Bühne darf, muss, soll heute den Startups gehören. Ich bin selbst schon ganz gespannt. Das Einlesen hat mich noch neugieriger gemacht. Aber ich darf ein paar Minuten erzählen, was wir sonst so tun, wenn da das geballte Travel-Know-how sozusagen schon bei uns im Raum ist. Die bekannteste Firma ist die BTG. Und das sind die Siegel, die wir für diverse Träger zertifizieren, klassifizieren dürfen. Das bekannteste sind die Hotelsterne. Also jeder Hotelstern, der in Bayern irgendwo auftaucht, der ging über unseren Schreibtisch. Was dabei sehr spannend ist, wir sehen über unsere Tätigkeiten 400 bis 600 gastgewerbliche Betriebe in Bayern von innen. Und das hilft uns natürlich sehr für unsere Beratungsgesellschaft, für unsere Aus- und Weiterbildungsakademie weiter Know-how zu generieren. Das ist ein Siegel, das wir bundesweit seit 1.1. prüfen und koordinieren dürfen. Reisen für alle, also barrierefreies Reisen, da sind wir in ganz Deutschland mit unterwegs und da bin ich auch sehr stolz darauf, weil das ist ein Thema, was uns persönlich sehr am Herzen liegt. Aus- und Weiterbildungsakademie habe ich schon gesagt, also wir machen viel in Präsenz, oft auch hier bei uns im Prinz-Ludwig-Palais, sehr viel online, aber immer mehr auch in-house. Das heißt, wir gehen raus in die Regionen, in die Betriebe, organisieren dort Trainings und machen auch White Labeling. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Tom oder die BayTM, die schreiben Seminare aus, da steht vorn Tom drauf und hinten ist BTG drin sozusagen. In unterschiedlichsten Bereichen sind wir hier tätig, allerdings nicht im operativen Bereich. Also wir kochen nicht oder machen Servierschulungen und so weiter. Also das Einzige, was wir nicht machen. Aber an 75 Tagen gibt es nächstes Jahr bei uns Präsenzschulungen. Und ich habe es gesehen, ich habe mich schon gefreut, manche von Ihnen hatten es draußen schon in der Hand, unser Seminarmagazin. Da versuchen wir zu verdeutlichen, dass wir eben dieses Know-how aus allen Bereichen immer wie so ein Mühlrad immer weiter drehen. Also wir sehen es in den Betrieben, dann machen wir Aus- und Weiterbildung und dann machen wir etwas, wo auch die Startups wunderbar dazu passen, nämlich das Branchenpartnermodell für den DEHOGA Bayern. Wir haben 150 Firmen der Zulieferindustrie, die mit uns kooperieren. Sind auch viele Startups dabei und durch den Austausch mit der Zulieferindustrie lernen wir auch wieder einen Blickwinkel, lernen wir auch wieder dazu für die Beratungen, für die Betriebe unter dem Dach Mehrwert bieten und Professionalisierung der Branche. Die BTG darf auch alle Events für den DEHOGA organisieren, den Gastrofrühling, den Bayerischen Gastgebertag, der mittlerweile zum 8. Mal stattgefunden hat mit ausverkaufter Fachausstellung und ca. 600 Teilnehmenden. Das sind in der Regel UnternehmerInnen aus gastgewerblichen Betrieben. Eine Firma haben wir noch, die kümmert sich um Lebensmitteleinkauf. Die Idee war, die Betriebe, vor allem die kleineren Betriebe, bei der professionellen Lebensmittelbeschaffung zu unterstützen, um eben den drei größten Herausforderungen hier entgegenzuwirken oder dabei zu unterstützen, das systematisch zu tun, damit, dass sie sich digitalisieren und dass sie hier professionell einkaufen. Die Hoga-Beratung, die gibt es schon sehr lange. Hier geht es um Wirtschaftlichkeitsberatung in der Regel. Wir machen auch Energieberatung, Gutachten, Bankengutachten und unterstützen auch Existenzgründer im Gastgewerbe eben beim Geldbeschaffen, beim Businessplan machen etc. Das war jetzt ein Schnellflug sozusagen durch die Dinge, die wir so tun. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielleicht haben wir auch in der Pause nochmal die Gelegenheit, miteinander zu plaudern. Jetzt darf ich sagen, bevor Ihre Keynote kommt mit dem Stefan Bingemeyer, dass hier auch fotografiert wird heute Abend und das dokumentiert wird. Wenn Sie nicht einverstanden sind, bitte melden. Ich darf später nochmal zurückkommen und die Pitches ankündigen. Darauf freue ich mich schon sehr. Danke.
Ja, auch ich bin schon verdrahtet und darf quasi gleich fliegend übernehmen. Herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf, hier im schönen München. Komme gerade frisch aus Heilbronn, der Stadt, in der gerade ganz viel mit dem Thema KI passiert. Ich stelle mich kurz vor, ich bin seit 2020 an der Hochschule Heilbronn regelmäßiger Professor für das Thema Zukunft und Technologie des Tourismus. Habe dort eine Forschungsprofessur und habe gerade vorgestern große Freude, das Promotionsrecht an unserem Promotionszentrum erworben in Baden-Württemberg. Heute soll es gehen um Startups als Innovationstreiber im Tourismus, fit für die Zukunft. Ich habe mich bemüht, mal heute nicht so einen Vortrag zu bringen, der rein akademisch ist, sondern ich werde ein paar Thesen in den Raum stellen und versuchen, sie mitzunehmen. Und eine Sache, die mich insbesondere bei Startups immer so ein bisschen kitzelt, ist, dass wir immer wieder die gleichen Gründergeschichten erzählen und uns immer wieder Zitaten bedienen von Jeff Bezos, von Elon Musk und wie sie alle heißen. Ich werde heute auch Zitate benutzen, aber nicht von diesen Herren. Ich habe mir ein paar Alternativen überlegt. Und damit starte ich auch. Erfolgreich zu sein setzt zwei Dinge voraus, klare Ziele und den brennenden Wunsch, sie zu erreichen. Hat wer gesagt? Johann Wolfgang von Goethe. Ja, das heißt, wir brauchen gar nicht unbedingt die neuen Gründer, die großen Milliardäre anzuschauen, sondern manche Weisheiten sind schon lange vorhanden. Ich habe mir gedacht, wir machen gemeinsam einen Wettlauf. So Startup sein ist ja auch so ein bisschen Wettlauf machen, gegen die anderen rennen. Und wir haben sechs kleine Fragen, die ich mir rausnehme. Fit für welche Zukunft eigentlich? Wie wachsen wir eigentlich? Wie wachsen Unternehmen? Was fehlt Großunternehmen? Was macht Startups dann eigentlich aus? Was fehlt aber auch Startups? Und was fehlt eigentlich uns? Na, dann lassen wir uns doch mal losrennen. So, ich fange immer mit einem kleinen Zitat an. Die Zukunft hat viele Namen. Fürs Schwache ist es das Unerreichbare. Für die Furchtsamen das Unbekannte und für die Mutigen die Chance, sagt Victor Hugo. Also auch da brauchen wir jetzt nicht Elon Musk bemühen. Was ist das Kernproblem der Tourismusindustrie in der Breite? Das stimmt natürlich nie für alle, aber uns fehlt die Fernsicht. Wir sind sehr gut in der Kurzsicht, wir sind meistens strategisch. Wenn wir Strategie sagen, meinen wir irgendwas bis 5 Jahre. Das ist zu wenig in der heutigen Zeit. Weil Entwicklungen gehen über die 5 Jahre hinaus durch das exponentielle Wachstum von Technologien teilweise ganz anders, als wir uns das linear interpoliert vorstellen. Zwar machen wir Trendscouting ganz gut, dass wir gucken, welche Trends sind ab. Es gibt ganz viele tolle Monitore dazu. Wir arbeiten aber wenig mit Szenarien in die lange Zukunft rein. Und das ist ein Trend, den wir gerade aus der Forschung beobachten, von dem wir uns viel Gewinn versprechen. Das heißt also, der Gewinn von heute ist manchmal für uns wichtiger als die Strategie für morgen. Und das ist ein Problem der Großen. Und das ist vielleicht auch schon ein erster Vorteil der Kleinen. Weil wer ganz neu anfängt, der macht sich als erstes mal Gedanken, wo will ich eigentlich in 10 Jahren sein? Was mache ich denn da? Auf welches Ziel arbeite ich hin? Nochmal kurz zurück, Zitat. Die Zukunft hat viele Namen, für die Furchtsamen ist es das Unbekannte. Ja? Lass das einfach mal so stehen. Was meine ich mit exponentiellen Technologien? Das da links ist die Leute und die sagen ziemlich schön, Technologie verändert sich nicht nur. Wir reden immer ganz viel über Technologie. Was tut sich da in der Technologie? Welche Technologie entwickelt sich wie? Aber die modernen Technologien machen doch vor allem eins, sie verändern unsere Gesellschaft. Sie verändern unser Kundenverhalten, sie beflügeln teilweise Wettbewerb und wir haben einfach eine Wahrnehmung, wir nehmen einen sich fortwährend beschleunigenden Prozess der Veränderung wahr. Ich bin mir gar nicht sicher akademisch, ob man das halten kann. Also wahrscheinlich gab es immer einen Prozess der Veränderung, das ist nichts Neues, aber wir nehmen ihn sehr beschleunigt wahr und das verändert unser Verhalten und deshalb müssen wir darüber reden. Ich gehe, das ist ein Auszug, das ist eine ganz starke Vereinfachung eines komplexeren Modells, bei dem es darum geht, wie kann ich eigentlich Szenarien bilden? Und wir müssen uns eins klar machen, es gibt keine Vergangenheit und es gibt keine Zukunft. Alles, was Sie wahrnehmen, findet jetzt in ungefähr einem Zeitraum von 1 bis 10 Sekunden statt. Das ist Ihre aktuelle Wahrnehmung. Ihre Vergangenheit ist die Erinnerung an eine solche aktuelle Wahrnehmung. Ihre Zukunft ist die Fortschreibung einer solchen Vergangenheit mit der Annahme, das geht so weiter. Das heißt, es gibt eigentlich nur die Gegenwart ganz sicher, weil die erleben wir gerade. Wir wissen, was wir vorher erlebt haben. Wir wissen aber auch nicht genau, wo die Reise hingeht. Deshalb können wir uns aus der Gegenwart heraus überlegen, welche Szenarien könnte diese Zukunft hier haben. Und ich habe hier so ein Wort hingeschrieben, Entropie. Das erscheint erstmal komisch, das kommt aus der Physik, weil die ganze Zukunftsforschung sehr viel auch mit Physik zu tun hat. Raumzeit müsste ich da oben eigentlich hinschreiben. Ich will Ihnen das alles ersparen. Entropie heißt letztlich, dass das Universum sich ins Unendliche verteilt und einen energiearmen Raum einnimmt. Man könnte es lapidarer sagen, am Ende ist alles nichts. Das heißt, was immer wir im Tourismus machen, ist die permanente Arbeit gegen den konstanten Verfall. Wenn wir etwas hinstellen, ein Haus hinstellen, ein Hotel hinstellen, das Hotel wird besucht und wir machen damit nichts mehr, dann wird es immer weniger besucht werden. Irgendwann ist es vielleicht nichts mehr wert, irgendwann ist es eine Ruine, dann reißen wir es ab und dann ist es gar nicht mehr da. Wenn wir nichts tun, werden Zustände verfließen. Das heißt, langfristig verfällt jedes Szenario. Und deshalb müssen wir uns überlegen, angesichts dieses Trends, wie viel Energie wenden wir jetzt auf, um bestimmte gewünschte Szenarien herzustellen? Und wenn wir es nicht tun, wohin gehen wir? Ich sage jetzt mal Climate Change, ja, das ganze Thema Klima, das wir ja schon ganz viel diskutiert haben. Wenn wir da nichts tun, also dann tut einfach die laufende Zeit was für uns. Zwar nichts Gutes, aber sie tut. Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir was tun. Wir müssen Energie aufwenden, wir müssen bestimmte Entwicklungen designen. Und dafür können wir uns Szenarien überlegen. Ich spreche von Zukünften, weil das ist nämlich der Kernhaken. Keiner von uns weiß, wie die Zukunft ist. Wir sind alle keine Hellseher, auch insbesondere nicht als Forscher. Alles, was ich mir überlegen kann, ist, unter welchen Bedingungen kommen unterschiedliche Szenarien heraus. Was bringt mir das? Ist das nicht geistiger Zirkus? Naja, ist es. Bis zu dem Punkt, wo ich mir überlege, wenn ich Zielszenarien habe, gehe ich die Zeit zurück und frage mich an jeder Stelle, wie muss ich mich entscheiden? Schönes Beispiel, Tourism Scotland hat das gemacht mit einem der jetzt reputationsstärksten Zukunftsforschern, Ian Yeoman, der da damals war. Und er hat in 1984 hat er Szenarien aufgemalt, wie könnte sich der Tourismus in Schottland entwickeln. Und da war ein Szenario dabei, eine weltweite Pandemie bricht aus. Dieses Szenario wurde im Jahr 2020 gezogen von Tourism Scotland und da war die fertige Vorbereitung für den Corona-Case drin. Das heißt, wenn man sich mit möglichen Entwicklungen auseinandersetzt und Pandemie war absehbar, ein paar Mal waren wir kurz davor, es ist dann nicht gekommen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, kann man Strategien ableiten, die die Gegenwart wieder beeinflussen und dann wieder gegen das Verfallen wirken. Und genau diesen Ansatz, dass wir nicht nur Technologien und wie werden sich Technologien entwickeln anschauen, sondern dass wir uns überlegen, wie sehen denn Zielzustände im Tourismus aus? Das ist etwas, was wir jetzt neuerdings in Heilbronn mit in die Forschung reinnehmen. Und das kann man ab September bei uns studieren. In einem Master of Tourism Future Studies, wo wir genau das machen werden. Da sind so Sachen dann drin wie, verstehe die Zukunft aus Kunst, Literatur, Medien und Geschichte. Also wir gehen wirklich einen ganz anderen Weg, der nicht der klassische Weg ist und sagen, wir brauchen in einer Welt, wo wir nicht mehr wissen, wo die Reise hingeht, brauchen wir ein viel breiteres Wissen und müssen daraus ableiten, was wir in der Zukunft tun wollen. Genug der Werbung. Wie wachsen Unternehmen? Und wieder rennt einer. Die Altersweisheit gibt es nicht. Wenn man altert, wird man nicht weise, sondern nur vorsichtig, sagt Ernest Hemingway. Wir sollten kurz mal drüber sprechen, wie eigentlich Unternehmen sind. Und Greiner ist ein altes Modell, hat mal darüber gesprochen, was macht eigentlich so eine Unternehmensentwicklung aus? Und die Startups sind hier oben, Kreativität. Und das Erste, was sie erleben, ist so eine Art Führungskrise. Warum? Das Unternehmen wächst und auf einmal sind es mehr Leute, als ich alleine noch handeln kann. Und jetzt gibt's das erste Problem. Ich bin gewohnt, direkt meine 3, 5, 6, 7 Leute zu führen. Irgendwann wird's Team zu groß. Erster Konflikt. Dann delegiere ich, weil ich muss. Und dann gibt es die erste Krise, die nächste Krise, nachdem ich jetzt erstmal Richtung gegeben habe. Und es geht darum, wie erlange ich eigentlich jetzt als Einheit Autonomie. Dann gibt es als nächstes eine Kontrollkrise. Irgendwann löse ich die dadurch, dass ich schön koordiniere. Und auf einmal habe ich das Problem, überall ist Red Tape, alles ist geregelt, es ist überregelt, ich habe wieder Probleme. Und irgendwann komme ich erfolgreich da oben an und jetzt habe ich eine Wachstumskrise. Es geht nicht mehr weiter. Ich will wieder jung sein, ich will wieder ein Startup sein. Und irgendwann, ich sag nur Volkswagen, Mercedes, ich sag vielleicht Lufthansa, ne? Also ganz viele Unternehmen in unseren Branchen auch haben diese Identitätskrise, weil sie merken, mit meinem alten Modell geht es so nicht weiter. Ich muss was tun. Das ist nicht unbedingt der Fehler dieser Unternehmen, aber sie stecken einfach in dieser Entwicklungsfalle. Und in dieser Entwicklungsfalle gehen Unternehmen dann häufig den Weg zu sagen, besinnen wir uns mal auf unsere Anfänge. Fragen wir doch mal, ob wir mit Startups zusammenarbeiten können. Ja, also diese beiden Pole, die wir da haben, die kommen in diesem Bild wieder ganz schön zusammen. Ich fasse es mal anders zusammen. Wer viel hat, hat auch viel zu verlieren. Ist doch klar, dass jemand, der Verbrennermotoren verkauft, erstmal ein Problem hat, elektrisch zu werden. Ist doch klar, dass jemand, der eine Airline betreibt, ein Problem hat, ein komplett neues Servicemodell zu entwickeln. Wer wenig hat bisher, kann mehr riskieren. Das ist doch ein absoluter Charme. Also, was fehlt Großunternehmen? Jetzt müssen Sie mir verzeihen, ich bin ein bisschen sehr zugespitzt. Wir fangen aber wieder mit einem kleinen Zitat an. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Albert Einstein, der hat's gewusst. Da brauchte ich nicht mal Jeff Bezos fragen. Was macht ein Großunternehmen, wenn das Change-Projekt nicht klappt? Sie wissen es alle. Ich habe 10 Jahre lang bei der Deutschen Lufthansa gearbeitet. Es setzt ein neues Change-Projekt auf. Wer kümmert sich im Großunternehmen um den Kunden? Der Vertrieb ist doch seine Aufgabe. Das haben wir doch schon 1000 Mal probiert und es war erfolglos. Warum nochmal Zeit drauf verschwenden? Zwickmühlen der Großunternehmen. Komplexität statt Effektivität. Silo-Denken statt Team-Spirit. Überleben statt Innovieren. Sicherheit statt Ungewissheit. Verlustangst statt Mut. Was macht jetzt aber Startups aus? Und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon so ein bisschen provokant in die Großunternehmen gehe, wieder kleines Zitat, als Zwerg muss man das tun, was Riesen nicht können, hat Niki Lauda uns verraten. Was macht ein Startup, wenn das Change-Projekt nicht klappt? Es probiert einen anderen Weg. Wer kümmert sich im Startup um den Kunden? Na jeder, der eigene Erfolg hängt davon ab. Da gibt's keinen Vertrieb, auf dem man zeigt. Da ist jeder für den Kunden verantwortlich am Anfang, weil man's spürt. Das haben wir doch schon 1000 Mal probiert und das war erfolglos. Lasst uns doch noch mal reinschauen, warum das nicht geklappt hat. Diese Neugier ist es, die Startups für uns so wertvoll macht. Dieses Nicht-Akzeptieren, was wir eigentlich schon aus 1000 Jahren Erfahrung wissen. Vielleicht auch einfach naiv zu sein und es gar nicht wissen zu wollen oder zu sagen, ich mache jetzt alles neu. Darin steckt so viel Kraft. Effektivität trotz Ineffizienz. Nicht alle Startups sind effizient. Kleine Teams bei kurzen Wegen. Innovieren, um zu überleben, ist auch eine Wahrheit. Wir müssen innovieren, wir kommen gar nicht drum rum. Ungewissheit als Quelle von Chance, nicht von Problemen. Und mutig, weil man sonst verliert. Das heißt, das System bringt uns, dass ein Startup sehr viel Hoffnung macht für uns in so einem Markt. Also was fehlt Startups? Wir müssen ja, jetzt können wir nicht nur eine Lobeshymne singen, auch mal fragen, was fehlt denn Startups? Und jetzt habe ich mir mal erst wieder Zitat. Es gibt mehrere Leute, die kapitulieren. Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. Da ist was Wahres dran. Ja, denn es ist von Henry Ford. Okay, der geht jetzt schon so ein bisschen in Richtung, aha, gebe ich beiden, zitieren viele im Kontext Startups. Aber tatsächlich ist da was dran, denn die wenigsten scheitern bitter, sondern viele kapitulieren, bevor sie scheitern können, indem sie sagen, ich gebe auf, ich mache gar nicht weiter. Ich habe mir mal den Startup-Monitor genommen und erstmal feststellen, es ist nicht, was fehlt Startups, sondern wir müssen eigentlich die Frage stellen oder Aussage machen, es fehlen Startups. Im Tourismus sind in der Studie 1,7% drin. IT, Medizin, Ernährung, das ist ein anderes Bild. Das entspricht auch nicht dem Anteil von Tourismus am Bruttoinlandsprodukt. Das ist deutlich weniger. Das mag auch daran liegen, dass wir im Tourismus natürlich auf große systemische Zusammenarbeit angewiesen sind und Startups sich schwer tun, mit großen Playern in Kontakt zu kommen. Deshalb ist dieses Format so wertvoll. Weil wenn man ein Startup auf die Bühne hebt, macht man es damit auch und dann mit einem richtigen Podcast auch den Großen bekannt und sagt, oh, da ist ja jemand, der hat genau mein Problem gelöst. Können wir vielleicht zusammen was machen? Der eine hat Geld und keine Ideen, der andere hat Ideen und kein Geld. Da muss doch was laufen. Dann habe ich noch was gefunden. Das fand ich ganz interessant. Und da denke ich immer an meinen Kollegen Sven Sterzenbach, den ich hier vorne sehe, von der Hochschule München, der das bei uns mal präsentiert hat in einer anderen Form. Woher ziehen eigentlich Startups, das ist nicht differenziert für Tourismus, woher ziehen die eigentlich ihr Geld? Und ich fand ganz interessant zu sehen, dass die Kapitalquellen bisher 74,9% im eigenen Kapital, in den eigenen Ersparnissen liegen. Das heißt, da gehen Leute ins Risiko. Klar, wer ins Risiko geht, der will auch was draus machen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Großunternehmen. Sie wissen schon, ja, wenn die Gewinne kommen, dann war es ein erfolgreiches Management. Wenn die Gewinne nicht kommen, dann ist waren die Marktbedingungen schlecht, dann brauchen wir einen Schutzschirm und erhöhen trotzdem den Bonus. Staatliche Fördermittel sind auch ein relativ großer Teil. Das heißt, das, was hier an politischem Wirken im VIR gemacht wird, geht in die richtige Richtung. Wir müssen gucken ein Stück weit, wo wir Geld herbekommen. Denn wir sehen auch, Venture Capital wünschen sich die Gründer viel mehr. Und wir wissen, das ist der Teil, über den wir da gesprochen haben, dass das relativ schwierig ist. Weil wir wollen im Tourismus einen Return on Investment, der es rechtfertigt, große Summen Geld da zu investieren. Das wird für viele Unternehmen schwierig. Und ich erinnere mich noch sehr an den Vortrag des Kollegen, dass es immer schwieriger wird, dann auch den Exit zu schaffen. Und das sieht man dann auch hier. Und ich habe mir ein paar Fragen gestellt bei dieser Grafik. Ich bin an dieser Stelle nicht so häufig mit dem Startup-Monitor befasst. Da ist die Frage gestellt worden, wo seht ihr euch eigentlich im Exit oder nicht? Also 38,8% sagen, nee, ich will das richtig weiter betreiben. 61% sagen, ich will einen Exit. Und davon sagen 20,7%, ich möchte ein Unicorn werden. 32 Unicorns, alle in Deutschland gegen 70.000 Startups, ist eine Quote von 0,045%. Wirklich? Es ist ja toll, dass wir träumen. Aber es zeigt auch, dass wir in einer Bubble sind ein Stück weit und uns vielleicht auch groß träumen und mal realistisch prüfen müssen, wo wollen wir denn wirklich hin? Was ist realistisch für unser Geschäftsmodell? Also auch da ist vielleicht was dran. Auch ich würde sagen, es kann auch sein, dass ein Exit, der klein ist, vielleicht mehr ausmachen könnte als 12,3%. Ich glaube nicht, dass wir in den Kategorien denken sollten. Es wäre natürlich schön, wenn wir in Deutschland viel mehr Unicorns hätten. Die bräuchten wir. Aber wenn wir sehen, was wir an Struktur haben, müssen wir sagen, was viel wichtiger wäre, ist, dass Gründer sich realistisch einschätzen und dann auf ein realistisches Ziel hinarbeiten. Denn wenn ich kein Unicorn bin von meiner Bewertung und ich versuche, dahin zu kommen, falle ich viel wahrscheinlicher auch auf die Nase. Das heißt, vielleicht würde ich mir schon helfen, wenn mein Ziel einfach ein bisschen kleiner wäre und ich das aber stringent verfolge. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Frage, weil am Ende geht es immer um Vertrauen, wenn wir Startups Geld geben. Je zuverlässiger die Eigenprognose, umso erfolgreicher auch eine Finanzierung. Hier sehen wir übrigens die Unicorns aus 22, die tatsächlich die so Tourismus und Mobilität zuordnen konnte. Was fehlt uns? Der letzte Renner. Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch anerkennen, dass A einfach falsch war, sagt Bertolt Brecht. Ich mache ein prominentes Beispiel. Diese zwei Herren. Kennt ihr jemanden? Den da links kennt man, oder? Wer ist das? Das ist Michael E. Porter. Der hat ein Buch geschrieben, Competitive Advantage, und spricht von einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Wer den kennt, sollte eigentlich auch den kennen. In den meisten Hochschulen wird der hier neben gar nicht mehr erwähnt. Der ist im Jahr 2000 gekommen ist, also auch schon alt. Das ist Richard Devaney von der Tufts School. Der hat ein Buch geschrieben, Hyper Competition, und er hat gesagt, gar kein Vorteil ist nachhaltig. Jeden Vorteil müssen wir uns neu und neu erkennen. Und er hat da so ein schönes Wort gesagt, der Wettbewerber von morgen taucht auf dem Radarschirm der meisten Unternehmen überhaupt nicht auf. Jetzt sage ich nur mal Amazon, ich sag mal Apple, wir sehen, Kodak ist auf einmal weggefallen. Also es ist tatsächlich so, dass wir immer noch sehr stark in diesem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil, mein USP, was ja auch ein Stück weit richtig ist, wir müssen uns nur klar machen, wir müssen den immer wieder neu erkämpfen. Der bleibt nicht stehen. Einmal erkämpft, ist der nicht für immer da, sondern selbst wenn wir ganz vorne sind, müssen wir immer wieder gegen den Besten kämpfen. Wenn wir vorne sind, sind das wir selbst. Amazon, jetzt zitiere ich mal Jeff. Jeff hat gesagt, 50 Leute in meiner Firma arbeiten daran, Amazon abzuschaffen. Und dann fragt einer, warum macht er denn das? Sagt er, es ist viel besser, wenn ich mich selbst abschaffe, als wenn es jemand anders tut, weil dann bin ich weg. So habe ich wenigstens das Geschäft vom Abschaffen. Und da ist was dran. Das zeigt unternehmerische Denke. Und diese Denke wünsche ich mir viel mehr auch in Deutschland. Also, wer ist eigentlich das Uns? Und in was fehlt eigentlich, oder in was fehlt uns? Das Uns sind wir, und ich sage ganz bewusst, wir haben ja ein gemischtes Publikum, wir Nicht-Gründer. Ja, also ich darf mich auf jeden Fall so nennen. Im Tourismus zu gründen war schick in der Zeit, als das Geld noch locker saß. Keine Frage. Aktuell im Tourismus zu gründen ist knallhart. Deshalb Chapeau an alle, die heute in der letzten Runde sind. Das ist knallhart. 80-90% der deutschen Startups scheitern in den ersten 3 Jahren. Ja? Wir hören nur die guten Geschichten oder wir freuen uns sarkastischst über die schlechten. Aber wir sollten nicht mit Häme auf Gründer schauen, die das Handtuch werfen, sondern voll Bewunderung sein, dass die das überhaupt angegangen sind. Anders als wir, Zwinker-Smiley. Fehler machen muss raus aus der Schmuddelecke. Fehler machen ist nichts Schlimmes. Fehler machen wir alle und aus Fehlern lernen wir das meiste. Wir brauchen neue Ideen, das heißt, wir brauchen Leute, die Fehler machen. In Großunternehmen macht man ungern Fehler. Ich will Unternehmen haben, die Fehler machen. Und ich stelle einfach eine Frage, die stelle ich hier in den Raum, ohne sie zu beantworten. Bekommen gescheiterte Gründer gegebenenfalls an anderer Stelle im Tourismus eine Chance? Wenn die anklopfen im Großunternehmen und sagen, ich habe eine gescheiterte Geschichte, ist das attraktiv? Kriegen die eine Stelle? Das sollten wir uns alle fragen, die nicht Gründer sind. So, ich mache ein kleines Fazit hinten dran. Startups als Innovationstreiber im Tourismus, fit für die Zukunft. Fangen wir, wir zerlegen das jetzt mal, das ist so wie bei den Studenten. Startups als Innovationstreiber im Tourismus, auf jeden Fall. Wir brauchen neben erfolgreichen Gründern und Gründungen auch diese Inspiration für die ganze Branche. Deshalb, Michi, ganz toll, auch Tim, ganz toll, was ihr hier aufgebaut habt, um Gründern zu helfen, weil das ist es. Ihr helft Gründern, ihr gebt ihnen Visibilität, ganz großartig. Wirklich im Tourismus muss man sich gut überlegen. Ne? Muss man sich gut überlegen, ist hart, aber Tourismus fasziniert auch den Markt, darin ist eine riesige Chance, ist ein tolles Feld. Darin besteht auch eine besondere Chance, Chance, war da nicht was? Jetzt sind wir wieder bei den 3 Wegen, wie man Chancen betrachten kann. Und fit für die Zukunft, leider nein, die Finanzseite ist problematisch, das sollten wir nicht schönreden und auch durchaus aus Gründen, die nachvollziehbar sind, marktbedingt. Und insgesamt denken wir als Branche noch zu wenig in und an die ferne Zukunft, sondern gehen eigentlich weiter im Tagesgeschäft unter. Und Ausbildung kann ein Ausweg sein, ist sicherlich nicht der einzige Ausweg. Aber ich wünsche mir, dass wir uns heute Abend gegenseitig in dem Sinne inspirieren und vielleicht auch abholen, welchen Spirit wir da vorgestellt bekommen und uns davon inspirieren lassen. Haben Sie vielen Dank.
Ja, bevor wir mit den ersten Pitches loslegen, ich bin immer wieder fasziniert über die Zeitdisziplin in diesem Land. Also meinen größten Respekt. Bei uns in der Österreich ist es nicht ganz so genau. Darf ich den Juryvorsitzenden nach vorne bitten, Max Dörres, der Gewinner des Vorjahres. Du wirst jetzt erklären, wie denn der Ablauf so sein wird,
genau,
bevor
genau.
wir loslegen.
Erstmal ganz kurz. Hi. bin Max, der Co-Founder vom Startup Avanera, und wir durften letztes Jahr die Travel Startup Night gewinnen. Und wir machen Energiemanagement für Hotels speziell. Und der Preis letztes Jahr hat uns natürlich auch ein gutes Stück nach vorne gebracht. Da war zum Beispiel der Stand auf der ITB, den wir gewonnen haben. Das war ein super Boost, um in dieses Jahr zu starten, und konnten dieses Jahr auch über 20 Häuser gewinnen und die eben auf den ganzen Energiethemen optimieren. Und jetzt zum Ablauf, was die Startups gleich präsentieren und vor allem, wie das System der Abstimmung funktioniert. Wir haben fünf Pitches, und die präsentieren jeweils 10 Minuten, und im Anschluss gibt es 5 Minuten Fragen dazu. Und wir haben ein Rating, was besteht aus dem Jury-Rating, was 80% in die Bewertung eingenommen wird, und dem Zuschauer-Rating, was 20% in die Bewertung einbezogen wird. Und es wird in 5 verschiedenen Kategorien bewertet. Das erste ist die Kategorie des Geschäftsmodells und der Innovationskraft, und dann dem USP, also was das Startup besonders macht, und dann die Relevanz in der Branche, um den Tourismus nach vorne zu bringen, und dann noch Gründer und Team. Ich habe selbst schon 2 der Pitches vor einem knappen Jahr in Stuttgart sehen dürfen, und bin auch sehr gespannt, wie sich die beiden Startups weiterentwickeln, und freue mich gleich auf die Pitches. Möchte auch nochmal Danke sagen, dass wir hier heute im Haus von der DeHoga sein dürfen. Wir sind ab nächsten Jahr auch stolzer Partner von BTG und freuen uns da schon auf die Zusammenarbeit. Und jetzt würde ich sagen, kann es losgehen. Ein was ganz wichtig noch, Startups selbst und ihre Kollegen dürfen nicht abstimmen. Ist also dann wirklich nur die Leute, die hier nicht verbandelt sind. Und jetzt geht's los mit dem ersten Pitch. Danke.
Ja, ich habe die Freude, den ersten Pitch anzukündigen, auch alle weiteren, und darf schon mal die Sarah Steininger nach vorne bitten von den Fahrradhotels, und ich darf sie auch kurz ankündigen, bevor es losgeht, geht noch nicht auf die Zeit. Fahrradhotels adressiert die Herausforderungen des mehrtägigen Reisens und bietet einen innovativen Routenplaner, der NutzerInnen eine einfache Planung individueller Fahrradrouten ermöglicht, inklusive personalisierter Etappen, fahrradfreundlicher Unterkünfte und Anbindung an die Deutsche Bahn. Sarah, deine Zeit.
Dankeschön. Ja, hallo, ich bin Sarah von Fahrradhotels, und wir machen Fahrradreisen super einfach. Warum ist es so? Mich persönlich macht Fahrradfahren unglaublich glücklich. Wenn mir der Wind ins Gesicht peitscht, ob das jetzt Gegenwind ist oder Rückenwind, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, ich vergesse einfach alles. Ich bin super happy. Das war das erste Fortbewegungsmittel, wo ich unabhängig war von meinen Eltern. Und für mich bedeutet Fahrradfahren einfach Freiheit, pure Freiheit. Und ich habe mir so gedacht, wie cool wäre das, wenn ich das nicht nur irgendwie ein paar Minuten oder Stunden am Tag mache, sondern einfach mehrfach länger, eine ganze Woche oder so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich könnte doch eine Fahrradtour machen, eine Fahrradreise. Und dann habe ich mir so gedacht, das wird bestimmt total romantisch. Ich fahre irgendwie am Wasser entlang und ich habe Sonne und Natur um mich rum und ich kann alles vergessen. Leider war das dann nicht ganz so toll. Es war dann eher, in Wahrheit war es dann so, vor allem die Planung davor. Es war super anstrengend, überhaupt erstmal für mich rauszufinden, was ist denn der richtige Radweg? Ich wusste gar nicht, wo fange ich an? Ich komme aus Karlsruhe, ich habe kein Auto. Ich musste erstmal rausfinden, wo kann ich starten? Ich habe mich dann nach einiger Zeit für den Ostseeküstenradweg entschieden, und um einmal so zu zeigen, was da für eine Herausforderung und warum das so schwierig war für mich, auf mich gewartet hat, möchte ich es kurz an dem Beispiel zeigen. Wie gesagt, ich habe kein Auto. Das heißt, ich habe erstmal geguckt, wo sind denn überhaupt Bahnhöfe, wo ich mit dem ICE von Karlsruhe aus anreisen kann und dann eben auch eine Strecke mir zusammenstellen kann. Ich habe mich dann entschieden, okay, Lübeck nach Stralsund, klingt gut, sind so 300 Kilometer, traue ich mir in einer Woche zu. Und dann habe ich so gedacht, jetzt brauche ich noch Unterkünfte, wo mein Fahrrad sicher ist und ich. Ja, Dann habe ich geguckt, ich musste berechnen, sind die alle im gleichen Abstand, dass ich nicht irgendwie einmal 80 Kilometer fahre und einmal 30. Die habe ich dann gefunden, habe ich auf Verfügbarkeiten überprüft. Das Pech war, das vorletzte Hotel war nicht verfügbar. Sprich, ich habe wieder von vorne angefangen, ich habe neue Bahntickets gesucht, ich habe einfach die Daten verschieben müssen und das Ganze hat mich im Endeffekt ungefähr 2 Wochen gekostet. Hat mir halt nicht nur die 2 Wochen gegeben oder genommen, sondern halt auch die Vorfreude ein bisschen. Und damals habe ich so gedacht, das kann nicht sein, das muss einfacher gehen. Und so ist Fahrradhotels entstanden. Wir sind eine Plattform für individuelle Radurlaube in Europa. Und was uns so besonders macht, es wurde gerade schon angekündigt, im Endeffekt ist unser Herzstück ein Routenplaner. Und der Routenplaner ermöglicht es super einfach, Radurlaube zu planen. Wir sehen uns als All-in-One-Lösung von der Planung der An- und Abreise über die Auswahl der Route bis hin zum Gepäcktransfer. Bei uns kann man alles machen, man muss nicht unterschiedliche Tools verwenden. Wir listen nur kuratierte Fernradwege, damit man wirklich im Moment sein kann. Das heißt, wir haben nicht irgendwie User-Generated Content, sondern beispielsweise den Weserradweg, den Donauradweg, um dann nach Schildern zu fahren, weil nur dann ist man echt im Moment. Dann haben wir radfreundliche Unterkünfte, das kann man hier sehen. Wir listen die entlang der Route. Man kann genau sehen, wie lang die quasi, wie weit die entfernt sind von der eigentlichen Route und kann so halt viel einfacher dann auch planen, wo man übernachten möchte. Wir berechnen die Tour live. Wir haben keine statischen Daten, sondern die Tour wird wirklich live und dynamisch berechnet. Das bedeutet, wenn ich jetzt merke, dass ich irgendwo bestimmtes genau übernachten möchte, dann das Hotel nicht verfügbar ist, dann ändere ich einfach das Datum und innerhalb von 3 Sekunden passen sich alle Verfügbarkeiten an und ich muss nicht irgendwie 2 Wochen investieren, wie ich das machen musste. Außerdem kann man in alle Richtungen fahren, ob von Mainz nach Würzburg oder andersrum, Rundwege, es ist einfach alles möglich, weil es eben so dynamisch berechnet wird. Die An- und Abreise mit der Deutschen Bahn, wir kooperieren offiziell mit der Deutschen Bahn, sie sind Partner von uns oder wir von denen. Das erleichtert natürlich auch dann die nachhaltige An- und Abreise. Wir zeigen die Echtzeitverfügbarkeiten an, das kann man hier ganz gut sehen. Rot heißt nicht verfügbar, grün bedeutet verfügbar und das ist einfach ein Haupt-USP und ein Hauptkernproblem von den Nutzern, dass man die Unterkünfte entlang der Route direkt sehen kann in Echtzeit, ob die verfügbar sind oder nicht. Man kann die Preise sehen und man kann es auch direkt buchen, weil wir neben der Deutschen Bahn auch mit Booking.com zusammenarbeiten und die Nutzer dann auch direkt einfach mit einem Klick bei Booking landen und die Daten hinterlegt sind. Außerdem haben wir Ausflugstipps speziell für Radreisende. Sie können auch zusammen die Tour planen. Man kann die gemeinsam planen. Ich fange an, jemand anderes macht weiter. Und dann exportiert man das als GPX- oder PDF-Datei. Und so ist dann die fertige Radtour innerhalb von 5 Minuten, wenn man schnell ist. Wenn man sich ein bisschen Zeit lassen will, kann man auch 20 brauchen. Ist aber was anderes im Vergleich zu 2 Wochen. Genau. Und so wollen wir einfach mehr Menschen dazu bringen, auch diese tolle Form vom nachhaltigen Aktivtourismus einmal auszuprobieren. Einmal zu den Zahlen. In Deutschland waren letztes Jahr knapp 9 Millionen Radreisende unterwegs. Davon übernachtet die absolute Mehrheit in Hotels und Pensionen. Deswegen heißen wir auch Fahrradhotels, das passt ganz gut. 90% wollen auch eine individuelle Tour, die wollen keine fixe Tour, die irgendwie vorgeplant ist, sondern die wollen selber entscheiden, ich möchte hier starten, ich möchte hier halten und da springen wir eben genau rein. Tourenvorschläge sind auch voll wichtig, einfach ein bisschen Inspiration, das geben wir auf unserer Webseite, wir sagen, geben so ein paar Vorschläge und Ideen, was man so machen könnte. Im Durchschnitt sind die Nutzenden von Radreisen oder die Radreisenden 55 Jahre alt und meistens als Paar unterwegs. Der Markt ist auch sehr stark wachsend. Ich weiß nicht, es werden sich bestimmt einige erinnern, während Covid ist die E-Bike-Branche total krass geboomt. Also da sind so viele E-Bikes abgesetzt worden. 2023 war es auch erstmalig so, dass mehr E-Bikes abgesetzt wurden als normale Fahrräder. Und das erklärt auch so ein bisschen die Zahlen. Also man sagt, im Schnitt wird eine jährliche Wachstumsrate von 9%, also knapp 10 erwartet, sodass wir bei 2030 bei ungefähr 230 Milliarden US-Dollar sind im Radtourismus weltweit, wovon Europa den größten Markt ausmacht und Deutschland dann wiederum den größten in Europa. Was haben wir für ein Geschäftsmodell? Wir haben auf der einen Seite einen B2C-Bereich, das heißt, wir haben klassisches Affiliate-Marketing. Wir bekommen bei der Buchung von Hotels über Booking eine Provision, bei der Buchung von An- und Abreise über die Deutsche Bahn eine Provision und Viator ist für die Ausflugstipps. Außerdem haben wir einen B2B-Bereich. Wir kooperieren mit Tourismusverbänden und die können dann zum Beispiel ihre Radwege oder ihre Regionen bei uns listen. Wir haben natürlich eine sehr gezielte Zielgruppe an Radtouristen. Und die können so ihre Radwege vermarkten. Außerdem haben wir auch besondere Konzepte, zum Beispiel können die im Newsletter von uns gelistet werden und machen so auch Kampagnen. Ein weiterer Punkt, der noch besonders spannend ist für Tourismusverbände, ist, dass wir auswerten können. Wir haben anonymisierte Daten. Wir können sagen, am Donauradweg wird am meisten von Wien nach Passau eben gesucht. Die Leute wollen am liebsten in Wien übernachten. Was sind die beliebtesten Zwischenstops? Wo, an welchem Tag wird angereist? Und das ist halt für Tourismusverbände unglaublich wichtig, weil die so halt an Daten kommen, die sie sonst nicht hätten, die wir eben anonymisiert so weitergeben können. Das Gründerteam sind Evgeni und ich. Evgeni ist auch da, vielleicht kannst du einmal kurz die Hand halten, dann wisst ihr alle, wo du sitzt. Genau, er ist für das Software-Development verantwortlich und für die Plattform und für die Entwicklung. Hat selber schon zwei Startups vorher gegründet. Wir haben uns auch in dem Kontext kennengelernt, auf einem Startup-Event. Ich berate Startups seit 2016 im Marketing und habe so auch schon einige Berührungspunkte und einige Fehler gemacht mit anderen Startups, dass ich so dachte, Mensch, jetzt kann ich meine eigenen machen. Genau. Was haben wir seit 2020? Da haben wir ganz slow gestartet, mitten in Corona. Alle würden denken, oh mein Gott, was ist das für eine komische Zeit? Nein, rückblickend war es super, eben weil so viele sich Räder angeschafft haben. Wir haben 28 Radwege gelistet in 6 Ländern. Wir haben mehr als 3.800 Hotels bei uns auf der Plattform und wir sind jetzt ganz knapp bei den 24.000 geplanten Touren. Es sind noch nicht ganz 24.000, deswegen steht da noch 23.000. Genau, letzte Woche durfte ich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis entgegennehmen. Das war eine besondere Ehre, weil wir wurden in der Kategorie Freizeitwirtschaft ausgezeichnet dafür, dass wir einfach nachhaltigen Aktivtourismus fördern. Und das war einfach ein schöner Moment, vor so vielen großen Konzernen da auch ausgezeichnet zu werden und da geehrt zu werden, genau. Wie geht die Reise weiter? Wir sind gerade mit Hochdruck dran, die Webseite und den Routenplaner zu überarbeiten. Einmal einfach mehr Bildsprache, ein bisschen moderner, um auch ein bisschen eine größere Zielgruppe anzusprechen. Beim Routenplaner, dadurch, dass wir schon ein bisschen Erfahrung haben und Feedback bekommen, ist es ganz schön. Wir haben von Usern zum Beispiel erfahren, die wollen gerne die Hotels filtern. Die würden gerne wissen, nach Preisen filtern oder gibt's da Frühstück, ist sehr relevant, wenn man dann anreist. Und das binden wir gerade alles ein. Außerdem ermöglicht uns der neue Routenplaner, dass wir viel leichter neue Radwege auch launchen. Im Moment haben wir ja 28. Wir wollen gerne nächstes Jahr, und dann kommen wir zu dem großen Ausblick, das ganze Eurovelo-Netzwerk abbilden. In Deutschland alleine hat man 250 Radwege. Das heißt, das ist nicht alles, aber wir würden gerne einfach noch viel, viel größer werden, und das ermöglicht uns der neue Routenplaner auf technischer Basis. Genau, aber mit mehr Routen wird es natürlich noch komplexer. Welche Route passt jetzt zu mir? Und deswegen sind wir gerade dabei, einen KI-gestützten Chatbot auch zu entwickeln, der einfach ein digitaler Reiseassistent ist, den wir mit den Daten, die wir sowieso haben, füttern, von Wegbeschaffenheit über Schwierigkeitsgrad, Region, um da einfach noch einen Punkt früher anzusetzen und es noch leichter zu machen, einen Radurlaub zu planen und da einfach auch am Zahn der Zeit zu sein. Genau. Ganz herzlichen Dank. Wer traut sich?
Wie wählt ihr die Hotels aus?
Wir haben eine User-Umfrage gemacht und da haben wir einfach festgestellt, oder User-Tests gemacht, und da haben wir festgestellt, dass es zwei Kriterien sind. Einmal, dass man nur eine Nacht bleiben kann, weil ja Radreisende häufig einfach weiterfahren. Und das zweite Kriterium ist, dass es abschließbar und überdacht ist, weil die E-Bikes natürlich, also die werden immer teurer, und dass es halt nicht nass wird, wenn es regnet. Das sind die zwei Kriterien. Das heißt, wir sind im Vergleich zum ADFC weniger in den Kriterien. Aber auf unserer User-Basis, was die uns gesagt haben, ist es vollkommen ausreichend. Genau.
Aber wenn Sie jetzt ein Hotel melden und sagt, ich möchte da gerne mitmachen, und dann ist es möglich.
Super gerne. Also wenn hier jemand ist, wir haben auch auf unserer Webseite haben wir ein Formular, das kann man gerne ausfüllen. Wir freuen uns immer. Es kommen auch immer mehr Hotels auf uns zu, tatsächlich.
Und für die Fahrradfahrerinnen ist es kostenfrei?
Genau, der Routenplaner ist komplett kostenfrei. Danke für die Frage. Ja.
Ich habe eine Frage zur Gepäckbeförderung, weil das ja immer die große Herausforderung ist. Ich habe mir das gerade auf eurer Website angeschaut. Das hier ist der Plan drauf, das ist alles schön, auch die Hotels, die da jetzt vorgeschlagen werden. Aber wie schafft ihr das dann mit dem Transport von dem Gepäck? Denn das ist die große Herausforderung.
Also wir selber transportieren das nicht. Wir haben Partner gelistet. Auf unserer Seite gibt es einen Punkt, der heißt Services. Und da findet man Gepäcktransfer auch wieder genauso sortiert nach den Radwegen. Also zum Beispiel am Donauradweg, wo es halt welche gibt. Wir können sie leider nicht erfinden. Wir sind auch immer wieder im Gespräch mit der Deutschen Bahn, weil die ja auch Gepäcktransfers quasi ermöglichen. Man kann ja seine Skier auch vorausschicken und da im Gespräch und versuchen, Lösungen zu finden, weil definitiv, das ist, wir hören das auch manchmal, dass es ein Grund ist, dass Leute dann sagen, na, ich greife doch auf eine vorgefertigte Tour zurück. Das ist was, wo wir uns auch wünschen, dass noch mehr passiert. Ja.
Wie geht denn die Buchung vor sich? Ja. Das heißt, buche ich in eurer Umgebung, buche ich jedes Hotel einzeln bei Booking, buche ich bei Booking alle Hotels, buche ich die Bahn dazu? Wie ist da die Customer Journey?
Die Customer Journey ist aktuell noch, dass man die Hotels einzeln bucht. Aber wir sind gerade dran an einer neuen API von Booking, dass wir versuchen, dass man eben mit einem Klick alle Hotels bucht. Das wäre unser Wunschszenario. Genau.
Du hast den schönen Fall gemacht, Daten, ja, also das passt mir nicht, ich möchte unbedingt in dieses Hotel, also suche ich mir neue Daten raus. Bauchgefühl, es gibt viele Leute, die haben fixen Urlaub, die können sich gar nicht auf andere Daten festlegen. Was macht ihr in dem Fall?
Naja, dafür sind wir ja da. Wir haben ja viel mehr Hotels zur Auswahl. Man muss nicht manuell recherchieren, welches Hotel ist jetzt radfreundlich. Das heißt, wir haben meistens, das hat man auch eben ganz schön gesehen, viele Hotels. Das ist selten so, dass man jetzt irgendwie dann keins findet.
Matcht ihr, dass ihr sagt, der hat das Hotel genommen, ein ähnliches Hotel in der Umgebung von, das Nein. macht ihr noch nicht. Danke.
Bitte.
Wie ist der Prozess, wenn ein Kunde jetzt die Etappe nicht schafft, weil er zum Beispiel eine Panne hat oder ähnliches und sich dann der Rest der Reise komplett verschiebt, also sprich auch die Hotelübernachtung?
Also deswegen haben wir auch nicht nur die Bahnhöfe für die Planung zum Start und zum Ziel eingebunden, sondern auch die Bahnhöfe entlang der Route. Das heißt, man kann immer in die Bahn springen und dann quasi zum nächsten Hotel. Aber am Ende ist es natürlich beim Kunden, also wenn man kostenlose Stornierung bei Booking hat, was ja sehr oft der Fall ist, dann kann man es natürlich stornieren. Aber wir sind da tatsächlich nicht involviert. Aber aus dem Grund haben wir auch für während der Reise quasi die Bahnhöfe eingebunden, damit man darauf zurückgreifen kann, weil es kann ja immer mal was passieren. Ja.
Vielleicht noch, du hattest 24.000 geplante Routen. Bedeutet das auch 24.000 verkaufte Reisen oder gibt es da eine Art von Conversion Rate?
Ja, die liegt ungefähr so bei 5-10%, kommt aufs Jahr an.
Okay.
Ja.
Ist vielleicht eine blöde Frage. Also, du hast zehn Hotels, die ersten zwei gehen, in der Zwischenzeit ist 3, 4, 5 ausgebucht. Habt ihr die Situation oder passiert das nicht?
Haben wir nicht. Weil es ja sehr schnell geht und man sehr schnell auch, man klickt ein Hotel an, fügt es zur Etappe hinzu und dann passen sich automatisch die Verfügbarkeiten an, also wirklich innerhalb von Sekunden. Und das ist jetzt noch nicht vorgekommen, dass ein Hotel, dass man dann das Pech hatte, dass dann das ausgebucht ist.
So, wenn ich sage, ich möchte diesen Radweg in 4 Tagen jetzt bewältigen, dass dann jeweils für die Etappe ihr anfragt, für die erste Nacht das Hotel, für die zwei, die jetzt in dem Umkreis sind, die werden dann im Voraus schon geprüft, dass nur die dann angezeigt werden als verfügbar.
Das passiert technisch in unserem Routenplaner, ja. Das okay. Kriegt der Nutzer nicht mit, aber das passiert technisch und dann ändern sich auch die Farben. Aber das, wie gesagt, innerhalb von Sekunden. 3 oder so, wenn überhaupt. Das kannst du sagen, aber ich glaube nicht mehr. Ja.
Das sind dann am Ende 2.400 Reisen, die ihr jetzt aktuell quasi verprovisioniert bekommen habt. Und die kommen hauptsächlich dann die Provision, also sprich 50% gefühlt von den Partnern, von den Affiliaten.
Das sind quasi die B2C-Bereiche und B2B ist ja nochmal losgelöst von den eigentlichen Touren.
Okay, gut. Aber es sind die klassischen Provisionssätze von Booking, Deutsche Bahn, ja. Hartes Brot.
Für den zweiten Pitch darf ich Nico Vogler nach vorne bitten von Rentable App. Rentable bietet eine spezialisierte B2B-Software, die Verleihbetrieben im Tourismus einen einfachen Einstieg in die Digitalisierung ermöglicht. Es fokussiert dabei auf die Bedürfnisse der Verleiher und zeigt Möglichkeiten zu revolutionären Umsatzsteigerungen. Das hat mir sehr gut gefallen auf.
Guten Abend oder Moin Moin München, wie man bei uns in Norddeutschland sagen würde. Ich bin heute den ganzen Tag auf dem Hotelzimmer auf und abgelaufen und habe geübt. Und ich muss zugeben, es ist was anderes, vor euch hier zu stehen und das zu präsentieren. Man ist doch ein bisschen aufgeregter. Bei unserer Familienwochenplanung, die wir immer am Sonntag machen, erzählte ich, ich bin am Mittwoch bei einem Startup-Finale in München und mein 8-jähriger Sohn fragte, Startups, was ist das? Und ich sagte, oh, ein Startup, das ist eine Firma, die für ein aktuelles oder zukünftiges Problem eine innovative Lösung schafft. Meistens mit dem Handy oder mit dem Computer. Und er sagte, okay, bringst du mir das mit? Ich glaube, er hat's verstanden. Ich habe zumindest was für euch dabei. Vielen Dank für die Möglichkeit, in dieser schönen Stadt unsere Lösung für alle Verleiher dieser Welt präsentieren zu dürfen. Ich möchte euch in den verbleibenden 9 Minuten auf eine kleine Reise mitnehmen. Mein Name ist Nico, links im Bild ist mein Bruder Tim und der in der Mitte ist Pascal. Wir sind das Team, das hinter Rentable steht. Und ratet mal, wer von uns der Programmierer, der Vertriebler und der Touristiker ist. Doch lasst uns etwas früher anfangen. Mein Bruder und ich kommen aus einer sehr reisebegeisterten Familie. Ich bin der mit dem Rücken da zu euch. Mein Vater sagte immer, er ist Kinderarzt, macht was im Tourismus. Den Tourismus wird es immer geben, die Leute werden immer verreisen. Er hatte vor 30 Jahren eventuell noch nicht so ganz vorher gesehen, wie die IT den Tourismus verändern würde. Dennoch ist die Aussage nach wie vor korrekt. Ich begann als Surflehrer auf Kreta, machte ein nicht sonderlich erfolgreiches BWL-Studium in Berlin, habe anschließend bei Rainbow Tours eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht und gründete 2003 einen Reiseveranstalter, Jamreisen. Diesen verkauften wir 2017 an ein holländisches Investorenkonsortium. Zu dem Zeitpunkt waren wir der größte europäische Jugendreiseveranstalter. Mit dem Geld und der Familie bin ich dann nach Fehmarn gezogen. Das ist eine kleine Insel im Nordosten von Deutschland. Weg von den 60-Stunden-Wochen, mehr Zeit für meine Frau, für die Kinder und vielleicht auch für meine Hobbys. Fehmarn, ich weiß nicht, wer von euch schon mal da gewesen ist, ist grundsätzlich eine Fahrradinsel. Wundervoll zum Fahrradfahren, nicht großartig zum Fahrradleihen. Ich wollte ein Fahrrad leihen und das, was ich bekommen habe, war das klassische Ding. Bremse quietschte, nur die Hälfte der gängige Ding. Das Licht funktionierte vorne nicht und auch noch sackteuer dabei. Auf Fehmarn grillen wir im Sommer sehr häufig und trinken, wie ihr in Bayern, eine Menge Bier dazu. Naja, abends saßen wir dann da und haben gesagt, wenn das die Konkurrenz ist, dann können wir das besser. Nicht, weil wir eine besondere Affinität zu Fahrrädern haben. Vielmehr, weil es nur Schrott gab und wir gerade nicht viel zu tun hatten. Wir wendeten also das Wissen aus der Autovermietbranche an, weil wir alle aus dem Tourismus kamen, haben im großen Stil Fahrräder eingekauft, Zahlungsziel 6 Monate, die Dinger vermietet und bevor wir sie bezahlen mussten, haben sie schon wieder verkauft gehabt, weil die Räder immer nur eine Saison gehalten haben. Das war dann am Anfang der Beginn von Sunnybike und irgendwie auch von Rentable. Nach 3 Jahren waren wir der größte Verleiher an der Ostseeküste, hatten 18 feste Mitarbeiter, 8 Standorte, 3 Sprinter, die über die Insel gefahren sind, 1200 Räder und 1,5 Millionen Euro Umsatz. Und ich war im Grunde genommen wieder da angelangt, wo ich nicht mehr sein wollte, nämlich bei der 60-Stunden-Woche und der scheiß Software. Das war im Moment, wo ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Wir mussten hin zu performanter, cleverer Software und scheiterten an allen im Markt verfügbaren Lösungen. Von uns getestete Software war entweder zu langsam, nur was für kleinere Verleiher, zu teuer, hatte einen schlechten Support, sie sprach nur Englisch mit uns, sie hatte ein mäßiges Backend. Nichts davon passte zu unserer Vision. Also standen wir vor der Frage, den Ton wollte ich nicht, machen oder kaufen, wir haben uns für machen entschieden, ansonsten wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht hier. Ich war jahrelang Scrum Master und hatte ein Team von 6 Entwicklern hinter mir, die bei uns im Reiseveranstalter für die Programmierung verantwortlich waren. Ich maß mir deswegen noch längst nicht an, Nerd auf mein Shirt zu schreiben, glaube aber, dass ich so ein gewisses Verhältnis zur IT habe. Und so stellten mein Bruder und ich mit mehreren Freunden einen Plan zusammen, wie wir diese Software realisieren könnten und wie sie aussehen soll. Das Board war noch ein bisschen gefüllter, aber das war so der Anfang, wie wir gestartet sind. Dementsprechend sind wir mit vielen Menschen, viel Gehirn reingegangen, haben eine Software konzipiert, sie ausgeschrieben und einer, der nachher ein bisschen gewollt den Pitch gewonnen hat, war Pascal mit seiner Agentur und das klärt dann jetzt auch ein bisschen die Frage, wer der Entwickler von uns ist. Uns war es wichtig, dass die Verleiher nicht mehr als ein Smartphone benötigen, um die Software zu betreiben. Ein System, was ausschließlich App-basiert ist, jegliche tradierte Anwendungsform also hinter sich lässt. Weil wer benutzt heutzutage noch was anderes als Smartphone? Das war auch einer der großen Vorteile gegenüber den anderen Anbietern von Softwarelösungen, die alle im Grunde noch einen Rechner und am besten noch einen Server im Schuppen stehen hatten. Und wir haben gesagt, das geht einfacher. Zudem sollte der Kunde die Möglichkeit haben, direkt in die Station reinzukommen, ähnlich wie bei McDonald's, die Burger zu bestellen, das Fahrrad zu bestellen. Er klickte sich das Rad zusammen, hier ein Fahrradkorb dazu, machte das Payment direkt über dieses über den Screen und anschließend sind wir nur noch dafür zuständig gewesen, die Räder zu erklären und die Ausgabe der Artikel zu machen. Funktionierte ziemlich gut und 7 Monate später, nachdem wir uns das überlegt haben, hatten wir die App dann tatsächlich im Einsatz. Sie war gelauncht und in den Stores und wir hatten eine 8-fach höhere Geschwindigkeit. Wir hatten eine 12-fache Zeitersparnis bei der Artikelrücknahme, weil wir da im Grunde nur die Artikel gescannt haben beim Handy. Wir haben 8% mehr Umsatz durch intelligentes Upselling erreicht. Wir hatten 22% mehr Ertrag über eine bessere Auslastungsoptimierung. Wir hatten 20-fach leichteres Handling als bei jeder anderen Verleihsoftware. Und ich habe sie alle verglichen. Wir haben 10-mal schnelleres Onboarding für die Mitarbeiter. Beim Handy kann jeder umgehen. Und wir haben wesentlich geringere Anfangsinvestitionen. Soweit. Lasst uns jedoch zu den wirklich coolen Sachen kommen, die gerade in der Entwicklung sind. Mein Bruder kennt ihr ja schon. Tim hat in einer großen Reisebüro-Kette sein duales Studium gemacht, war anschließend bei uns beim Reiseveranstalter für das operative Geschäft zuständig. Er war ganz tief drin im Einkauf von Flugplätzen, der Vermietung von Fahrzeugen und der Auslastungssteuerung von Hotels. Wir packen also Tims geballtes Wissen in den Trichter rein, fügen noch die Auslastung von Booking und Airbnb hinzu, den Wetterbericht und die Buchungsstatistiken der vergangenen Jahre, ein paar Algorithmen und was kommt dabei raus? Sie hat kein Einhorn, die eierlegende Wollmilchsau, ist aber kurz davor, eine super, super fette Lösung zu sein. Wir schaffen also ein System, was vorhersagt, wann welche Nachfrage an welchem Tag zu erwarten ist. Ein System, das die Preise anhebt, wenn eine hohe Auslastung vorhanden ist und senkt, wenn Regen vorhergesagt wird. Ein System, was mir einen Tag vorher sagt, welche Artikel aus dem Lager geholt werden müssen und wie viel Personal ich benötige am Folgetag. Auf diesem Wege lassen sich Kosten senken, höhere Preise erzielen, die Auslastung optimieren und die ohnehin knappen Ressourcen besser planen. Wir bieten die rundum sorglos und noch viel mehr Lösungen, die es so in dieser Branche noch nicht gegeben hat. Kommen wir zum Businessmodell, weil Geld müssen wir trotzdem verdienen. Bisher haben wir es nur verloren. Sorry. Es gibt viele Verleiher, die glauben, dass Digitalisierung kompliziert ist. Dem können wir entgegentreten. Sie glauben, dass Digitalisierung viel kostet und nichts bringt. Trifft manchmal zu, jedoch nicht in unserem Fall. Wir wissen jedoch, dass die Digitalisierung im Vertrieb nicht funktioniert. Also gehen wir raus auf die Straße mit einem klassischen analogen Vertriebsmodell. Und dann läuft es über die persönliche Schiene. Du, kannst du mir das mal zeigen? Unser hehres Ziel ist die Digitalisierung aller Verleiher in Deutschland. Was sind unsere Argumente? Wir bieten eine kostenlose Software an. Es wird nur ein Handy benötigt. Die Verleiher sind häufig noch ohne Online-Buchungsmöglichkeit unterwegs. Wir richten ihr System ein. Wir greifen auf die Ressourcen zu, die wir mit unserem SEA-Team haben, pushen deren Websites nach oben und generieren anschließend über die Umsätze, weil wir nehmen nur 10% auf den Online-Umsatz, unseren Gewinn. Wir unterstützen den Verleiher, also in jedem Bereich, den er bisher noch nicht abgedeckt hat. Der Verleiher hat nichts zu verlieren, er kann mit uns nur gewinnen. So, jetzt wird's etwas nüchterner. Wo stehen wir gerade? Ich habe noch 2 Minuten, jetzt sind es 1:50. Wir haben 220.000 Euro mittlerweile aus eigenen Mitteln investiert, das Eigenkapital. Wir haben eine funktionsfähige Software in den App-Stores. Wir haben den Proof of Concept bei meinem eigenen Fahrradverleih. Und glaub mir, ich habe ziemlich kritische Mitarbeiter. Wir sind bei Testivals von Core Kiteboarding unterwegs, das ist ein Kite-Hersteller. Und wir sind bei einem SUP-Verleih aktuell auf Fehmarn vertreten. Aktuell bereiten wir gerade die erste Finanzierungsrunde für Fremdkapital vor. Müssen wir das? Nein. Wir laufen jetzt bereits kostendeckend, weil wir diese Software eigentlich nur für uns entwickelt haben. Daher präsentiere ich euch hier jetzt auch keinen Businessplan für die kommenden 10 Jahre. Es gibt hier auch keinen Hockeyschläger mit irgendeiner Kurve. Für uns stellt sich eher die Frage, nehmen wir Fremdkapital auf? Wo benötigen wir es und was investieren wir damit? Ich denke, man kann exponentiell wachsen, wenn man bestimmte Mittel aufnimmt. Aber wir kommen auf wundervoll schon so klar. Nach Corona erleben wir gerade einen Wechsel. Es findet eine Form von, ich übergebe das Geschäft an meinen Sohn oder ich gebe das Geschäft ganz auf statt. Und ein Wachstum kann in dieser Welt nur noch durch Digitalisierung erfolgen. Und dafür benötigen die Verleiher einen Partner. Die beste Lösung mit dem stärksten Vertrieb gewinnt alles. Rentable verfolgt das Ziel, die Marktführerschaft im Recreational-Segment zu erreichen. Mir ist bewusst, dass so ein Pitch mit 10 Minuten eine ziemlich reduzierte Sache ist und ich euch innerhalb dieser Zeit nicht alles zeigen kann, was ich euch gerne zeigen würde. Viele Sachen kommen zu kurz, umso wichtiger ist es, dass die Faszination rüberkommt, die dieses Geschäftsmodell mitbringt. Aktuell ist Rentable nur für Freunde verfügbar, um sie glücklich zu machen. Wir bei Rentable denken jedoch, dass jeder Verleiher glücklich sein sollte. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
prima Pitch, danke. Ich habe zwei Fragen. Das eine ist, du musst ja dann die Händler dazu bringen, dass sie ihre Produkte einstellen auf eure, über eure Software, oder? Also die müssen bereit sein dazu, dass sie ihr Angebot online stellen oder digital verfügbar machen. Ja. Da ist meine Erfahrung mit, dass sie das eigentlich nicht wirklich können oder wollen. Also hier musst du wahrscheinlich wirklich sehr weit hands-on an die Händler gehen und sie da vorne überzeugen. Ja. Und das zweite Problem, das damit verbunden ist, meistens bauen sie es gar nicht, weil sie jetzt in diesen Tourismus-Hotspots, ich komme aus einem solchen, dauernd alle Fahrräder draußen haben. Also sie haben eigentlich gar nicht unbedingt gewillt, sozusagen zusätzliches Geschäft über eine Online-Anbindung zu generieren. Wie geht's dir damit um?
Du hast einen leicht süddeutschen Dialekt. Schweiz. Okay, das wäre da wahrscheinlich besser als bei uns in Norddeutschland. Also wir verdienen das Geld mit Sicherheit in der Hauptsaison, aber in der Nebensaison ist das, was nachher überbleibt. Und wenn wir die Nebensaison nicht gut gewuppt bekommen und mit den Preisen gegebenenfalls nachsteuern, dann bringt uns die Hauptsaison am Ende auch nicht weiter. Die Einrichtung ist tatsächlich extremst simpel gehalten. Grundsätzlich kann der Händler das Rad abfotografieren, sagen, du bist Preisstaffel A, B oder C und dann ist das Ding online. Oder er fotografiert den GTIN, also den Produktcode des Rades ab und dann zieht er sich aus der Datenbank alle Informationen zu dem Rad und pusht die auf die Seite schon online. Also so gehen wir zumindest bei uns für den Verleih vor und wir haben eine Masse Räder, die wir da betreuen müssen. Ist also tatsächlich faszinierend simpel gelöst.
Danke auch von mir. Ich habe eine bisschen technische Frage. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, Ventable, da gibt es jetzt keine Gesellschaft, die direkt so heißt. Und meine Frage ist, ist jetzt die Entwicklung der Rentable App, erfolgt die innerhalb der Sunnybike-Gesellschaft oder ist es eine separate?
Kurze Form, wir haben eine Holding darüber, unter der fünf Firmen aufgehängt sind, die alle einen Gewinnabführungsvertrag haben und die Rentable ist eine Entwicklung der Komodio Software GmbH und kriegt über Sunnybike aktuell die Gewinne, um in die Entwicklung zu investieren. Also es gibt aber nicht die Rentable-Firma.
Rechtlich GmbH, selbstständige? Genau.
Ja, alle okay. Eigenständig.
Okay, danke.
Worauf basieren denn eure Prognosen, was die Auslastung und die Preise, die eure Kundschaft erzielen kann, betrifft?
Menschen glauben ja, für sich anzunehmen, dass sie alles Individuen sind. Sind sie nicht. Die Sonne scheint, die Temperatur geht nach oben. In der Vorhersage, die Leute denken darüber nach, was machen sie am Folgetag. Je nachdem, ob ich einen Samstag, einen Sonntag oder Montag und Dienstag habe. In der klassischen Hauptsaison habe ich halt 7 Tage Unterkunftstermine. Wissen die Leute noch nicht, was sie am nächsten Tag machen? Ich weiß es aber. Und ich beobachte es seit 4 Jahren und kann tatsächlich feststellen, ihr seid furchtbar prognostizierbar. Genauso andersrum, wenn das Wetter schlecht vorhergesagt wird, fahren Sie kein Fahrrad. Also geben wir den Preisen so weit runter, dass Sie im Grunde genommen das Rad für einen halben Tag mieten. Wenn das Wetter halt wieder besser wird, und es wird auf Fehmarn, wir sind in die Sonneninsel irgendwann wieder besser, und mieten es dann im Idealfall 2 oder 3 Tage länger. Und dann habe ich den Kunden an einem Moment abgegriffen, wo er selbst noch nicht mal wusste, dass er irgendwas machen möchte. Also es ist vorhersagbar tatsächlich.
Ihr habt ihr spielt mit dem Gedanken, Fremdkapital mit reinzunehmen, ihr müsst nicht. Du sagst gleichzeitig, wir vertreiben persönlich. Das könnte ja ein Skalierungsthema bringen. Wie geht ihr mit dem Geld um? Wo steckt ihr das rein? Wie wollt ihr mehr Kunden gewinnen?
Also wir gehen ja an die analogen Verleiher ran. Die digitalen können wir auch abgreifen, aber das ist ein anderer Markt, also die bereits online sind. Und diese Verleiher kriege ich nicht, wenn ich irgendwie bei Google Anzeigen schalte. Und am Ende ist es wie so eine Perlenkette an der Ostseeküste lang, wo ich mit einem Auto in der Lage bin, an einem Tag 40 Verleiher abzufahren. Und das werde ich machen müssen, beziehungsweise wir sind ja aktuell sowieso schon dabei, weil eine Software, die ich präsentiere, einfach ganz anders rüberkommt als eine Demo, die ich irgendwie über Teams zu mir nach Hause hole, wenn ich überhaupt mit Teams umgehen kann. Fürs Fremdkapital? Fremdkapital ist eine ganz schwierige Sache. Wir sind angefangen vor 3 Jahren, als es noch sowas wie eine Startup-Szene in Deutschland gab. Dann kam Corona und alles ist weggebrochen. Dann kam der Ukraine-Krieg und dann passierte gar nichts mehr. Und wir sind reingestanden und haben gesagt, okay, wir nehmen erstmal 250.000 Euro, die wir investieren, dann holen wir uns 500.000 aus dem Markt und in 4 Jahren sind wir problemlos marktführend. Die Situation ist leider mit dem Fremdkapital nicht mehr so leicht, wie ich sie mir vorstelle. Ich empfinde es aktuell, dass es wieder ein bisschen aufwärts geht, aber Deutschland ist nach wie vor kein Startup-Land. Und wenn wir sowas kriegen, machen wir weiter und können exponentiell wachsen. Ohne Fremdkapital wird es schwieriger, aber wir haben die Software und wir arbeiten mit ihr. Bitte. Gern geschehen.
Ja, schon so nervös. Ja. Da hast du gar keinen Grund. Ja. Hast du super gemacht und tolles Business-Konzept. Und ich glaube, du kannst schon ziemlich stolz sein, auch mit dem anderen Business, was er da auf die Beine gestellt hat. Also deswegen gar keinen Grund, nervös zu sein. Ja.
Ben, wir freuen uns auf deine Ausführungen.
Ja, vielen Dank. Ja, guten Abend auch von mir. Wie eben schon erwähnt, ich bin Ben Lindenbaum, CEO und Mitgründer von Trippica. Und ich würde gern heute Abend eine kleine Software vorstellen, die den Reisebuchungsflow revolutionieren soll. Und zwar haben wir uns zur Aufgabe gemacht, eine intelligente Software zu entwickeln, die immer einen Schritt vorausdenkt. Also wir sehen auf dem Screenshot auf der rechten Seite, ich kann einen Flug buchen oder den Flug auch importieren. Und die Software fängt direkt an zu planen, wie komme ich eigentlich zum Flughafen. Mit der Bahn, mit dem Auto. Ich brauche vielleicht noch einen Slot bei der Sicherheitskontrolle, den kann ich auch direkt mitbuchen. Ich kann den Check-in in der App machen, ich habe mein Ticket in der App und ich kann das Ganze natürlich teilen. Und wenn ich das Ganze teile, muss ich natürlich auch zusammen packen. Und da kommt die personalisierte Packliste mit AI in Kombination als Feature hinzu. Das heißt, wir helfen auch mit einer Packliste bei Gruppenbuchungen, dass alle zusammen das Richtige einpacken. Und schlussendlich, wenn dann ein Hotel gebucht wurde oder auch importiert wurde und wir einen Flug zusammen haben, planen wir auch direkt den Transfer zum Hotel. Und nicht nur den Preis, sondern es ist auch immer direkt alles buchbar. Das heißt, es ist hier ganz wichtig zu erwähnen, alles, was in der App sichtbar ist an Preisen, ist direkt auf unserer Plattform buchbar und man wird nicht weitergeleitet auf verschiedene Drittanbieter-Webseiten. Und on top haben wir den Pika, der steckt in unserem Namen Trippica. Pika ist ein süßer Pfeifhase, das ist ein AI-Assistant, den wir trainiert haben, der hat eine Schnittstelle an alle unsere Partnerangebote. Hier zum Beispiel das Beispiel, suchen wir doch mal einen Uber vom Flughafen zu meinem Hotel, dann begibt er sich auf die Reise und findet einen Uber beispielsweise mit einem Preis, mit einer Fahrzeit. Ich kann es direkt im Chat buchen und bezahlen. Das heißt, wir sind hier einer der ersten Partner in der Dachregion, die mit Uber zusammenarbeiten und eine direkte Buchung eines Ubers in unsere App ermöglichen, ohne einen Uber-Account zu haben. Und schlussendlich kann der Pika natürlich auch beim Stornieren helfen und kennt auch die Stornierungsbedingungen, ist da also auch definitiv ein Freund und Helfer. Genau, für das alles haben wir uns natürlich richtig gute Partner ausgesucht und haben auch die Besten der Besten von Unterkünften über Transfer. Wir haben die Deutsche Bahn mit dabei, wo wir auch ein exklusives Feature haben, wo wir sagen, man kann auch Drittanbieter-Tickets, die man bei der Bahn gebucht hat, mit in unsere App bringen. Get Your Guide, verschiedene Aktivitäten. Wir haben Airlines für den Import, wir haben die Flughäfen. Wir haben Flüge, Einreiseinformationen, verschiedene Unterkünfte, Versicherung ist natürlich auch ein Thema, Mietwagen und Kundenbewertung. Und mit diesen ganzen Partnern zusammen und unserer Software ist es unser Ziel, 1% Marktanteil in Deutschland aus der Reisebranche im Sommerurlaub nächstes Jahr zu erreichen. Der ist 100 Milliarden Euro groß. Unsere durchschnittliche Marge abzüglich aller Transaktionskosten und uns sind 6%. Das variiert von 1% bis tatsächlich 75%, kommt ganz stark auf das Produkt drauf an. Und das wären am Ende 60 Millionen Euro Revenue. Das ist unser Ziel mit unserer Software. Da ist noch nicht der Winterurlaub mit drin. Da ist noch nicht der B2B-Markt mit drin. Das ist rein der Sommerurlaub und B2B und Winterurlaub mit Vignette durch die Schweiz und ist schon in Planung. Unsere Software ist komplett kostenlos für den Nutzer zu nutzen. Das heißt, wir rechnen auch nichts auf den Preis des Hotels oder, sondern wir verdienen unser Geld durch die Margen wie in einem Affiliate-Programm. Das heißt, wir schlagen nichts on top. Und die Software und auch der AI-Assistant ist komplett kostenlos für den Nutzer und alle anderen Features, die in der App auch sind. Und jetzt eine kleine Demo. Wir haben die Planung gleich gemacht. Man kann unten rechts auf das Plus klicken, kann zum Beispiel sagen, wir nehmen jetzt hier mal einen Flug, den wollen wir uns mal manuell importieren mit Discover Airlines. Man wählt die Airline aus, man kann seine Flugnummer eintragen, die 514, wählt das Datum aus. Was die Software macht, ist automatisch sich den Abflugort und Zielort ziehen und den Flug hinzufügen. Und er zieht automatisch schon die relevanten Informationen wie Terminal, Check-in-Schalter, Gate, um dann den Slot bei der Sicherheitskontrolle zu buchen und plant mir dann, wie vorhin schon erklärt, auch die Hinfahrt zum Flughafen. Wenn ich mich dann auf die Reise begebe, Hotels zu suchen, kann ich die Reise natürlich auch in der Gruppe teilen. Ich kann Hotels favorisieren, also anstatt 10 Hotellinks in eine WhatsApp-Gruppe zu schicken, kann ich das Ganze auch in der App machen. Der Vorteil dadurch ist natürlich erstmal kein Spam an Nachrichten und ich sehe immer den aktuellen Preis des Hotels voll dynamisch in Echtzeit in der App. Und am Ende kann ich komfortabel buchen. Ich habe den Transfer zum Hotel jetzt hier zum Beispiel, möchte ich das Uber buchen. Ich kann draufklicken, die App findet dann eine Verbindung. Ich kann mich für ein Uber entscheiden oder auch für andere Partner, die wir haben. Meine Informationen sind schon vorausgefüllt. Ich kann zahlen mit Apple Pay, Google Pay, PayPal, Kreditkarte, die präferierten Zahlungsmethoden, die man so hat. Und so habe ich in unter 15 Sekunden hier ein Partnerprodukt gebucht, zum Beispiel jetzt hier Uber. Und das Ganze wird in der Reise hinzugefügt und ich habe es in meinem Trip. Ich muss also nicht die Uber-App haben, um Uber zu buchen. Und am Ende haben wir den All-in-One-Pika, der ist immer oben rechts. Wenn er da ist, begleitet er uns natürlich. Und er kann Fragen beantworten wie allgemeine Fragen. Hat das Hotel einen Pool? Wie ist eigentlich die Flugnummer von meinem Hinflug? Also auch spezifische Fragen auf die Buchung hinweg. Und er kann aber auch als Reisebegleiter agieren. Und ich gebe ihm die Aufgabe, naja, planen wir doch mal Attraktionen, die maximal 20 Euro kosten sollen. Dann begibt er sich auf die Reise, sucht Attraktionen, hat jetzt hier 3 Stück gefunden. Inklusive Preis. Ich sage ihm jetzt hier, buch doch mal alle 3. Er fügt sie jetzt zu meinem Trip hinzu. Und wenn er dann damit abgeschlossen ist und wir zurückgehen und auf den Sonntag klicken, haben wir die 3 Attraktionen, die er uns eben vorgeschlagen hat, geplant und könnten sie jetzt hier auch wieder direkt buchen. Und das wäre dann hier beispielsweise Get Your Guide. Genau, das ist aber natürlich nicht alles. Wir haben von Transfer bis zu Hotel alles Mögliche, was wir anbieten, aber auch als Import, wenn man seinen Flug mit Meilen buchen möchte, kann man das machen, kann seinen Flug da einfach mitbringen. Möchte man den Flug aber bei uns buchen, kann er auch bei uns gebucht werden. Da haben wir für Influencer gerade auch eine Reisestatistik. Wie viel zurückgelegte Entfernung habe ich eigentlich? Welche Hotels habe ich gebucht? Welche Flüge bin ich geflogen? Also eine Statistik, die man dann wiederum auch teilen kann. Und ganz wichtig, natürlich kann man seine Mitgliedschaft mitbringen. Ich kann meine Bahnkarte hinterlegen. Diese wird auch bei der Buchung beachtet. Und ich kann am Ende sogar tracken, wie viel Geld habe ich eigentlich durch meine Mitgliedschaften gespart. Genau. Und ja, wir haben so ein bisschen das Thema Seamless Integration, was wir verfolgen. Das ist ein Ansatz, den wir bei Tripica verfolgen. Wir können das Payment in der App machen. Das heißt, die Zahlung ist in der App möglich. Ich sehe auf der linken Seite die Tripica App. Ich habe da mein Uber drin mit der Buchungsnummer von Uber. Ich habe meine Telefonnummer vom Fahrer, wenn mir einer zugewiesen wurde. Und auf der rechten Seite die Uber-App, wo die Buchung automatisch importiert wird. Heißt, wenn ich in der Tripica-App ein Uber buche und auf meinem Handy auch die Uber-App installiert ist, wird sie automatisch auch in der Uber-App hinzugefügt. Und das versuchen wir mit jedem Partner umzusetzen. Das heißt, ich kann zusätzlich natürlich die Partner-App weiterhin nutzen. Es ist aber nicht erforderlich. Und ich kann die Buchung managen, sowohl in der Tripica-App als auch in der Uber-App. Oder bei anderen Partnern, Uber ist jetzt hier das Beispiel, kann ich dann den Trip canceln. Ich kann sehen, wo ist mein Fahrer oder auch dann mit uns in Kontakt treten, wenn es ein Problem gibt oder auch direkt mit Uber, sowohl als auch. Unsere 3 Top-Features, wir haben Gruppenbuchung, jeder zahlt nur das, was er nutzt. Wir haben eine Preisüberwachung, wenn ich jetzt meinen Sommerurlaub buche für in 6 Monaten und mein Hotel wird in 4 Monaten günstiger, stornieren wir es automatisch und die Differenz wird als Reiseguthaben erstattet. Wir haben eine sofortige Entschädigung, habe ich kleine Komplikationen auf der Reise, tracken wir das, sind direkt dann auch schon einen Schritt voraus und sagen, hey, pass mal auf, da könnte was passieren und bieten dann auch eine sofortige Entschädigung an. Genau, und schlussendlich das Allerwichtigste ist natürlich das Marketing bei so einer Plattform. Wir wissen, Marketing ist teuer und deswegen haben wir da auch einen Ansatz gewählt, wo wir unsere Customer Acquisition Costs auf 1/4 des eigentlichen Wertes in der Reisebranche in diesem Segment drücken konnten. Und zwar arbeiten wir sehr eng mit Meta zusammen. Wir haben Contracts mit Influencern, die über 1 Million Follower haben. Wir haben Contracts mit Hotelketten direkt. Ein ganz großes Thema ist, Influencer werden von Hotels eingeladen. Die Hotels wissen aber oft nicht, wie viel Buchung hat der Influencer eigentlich generiert. Der Influencer weiß nicht, wie viel Conversion Rate oder was für eine Conversion Rate hatte ich, wie viel Buchung habe ich eigentlich generiert. Also generieren wir da einen dynamischen Tripica-Link, der dann die Reise kopiert. Und zwar nicht nur die Hotelreise, sondern der Influencer war auf Mallorca, hat ein Hotel besucht, hat eine Jetski-Fahrt gemacht und hat noch 2, 3 andere Attraktionen gehabt. Ich kann mit diesem Link die Reise kopieren und kann sagen, genauso, das würde ich auch gerne haben. Die Reise will ich so nachbuchen. Kann aber sagen, nee, das Jetski, das swipe ich mir raus, Jetski will ich nicht fahren, ich will was anderes machen. Und ach übrigens, ich fliege nicht ab Berlin, ich fliege ab Frankfurt und kann mir so die Reise dann quasi kopieren. Und gerade dieser Ansatz ist natürlich auch der Trust, den man am Anfang braucht für so eine Plattform. Wenn wir da hingehen mit großen Influencern, die Millionen von Menschen kennen, und die unser Produkt bewerben und selber auch dann nutzen, ist natürlich dann automatisch der ganze Trust da. Genau, und das alles zusammen ist Trippica Reisen einfach gemacht. Vielen, vielen Dank. Gerne über den QR-Code oben rechts schon mal vorregistrieren. Bei uns geht's in Q1 nächsten Jahres los. Wir haben jetzt einige Partner geonboardet, gesammelt, weil bevor wir auf den Markt gehen wollten, wollten wir erstmal Partner gewinnen. Das war auch ein schwerer Prozess, aber wir haben große, starke Partner mit dabei und versuchen mit denen zusammen dann jetzt natürlich auch ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Vielen Dank.
Entschuldige ich mich für die falsche Aussprache bei der Ankündigung. Hätte ich vorher üben sollen. Fragen?
Also ich gebe ja zu, die Frage ist fies. Damit du dich mal darauf einstellst. Wann spielt ihr denn den Reisesicherungsschein aus? Reisesicherungsschein.
Genau, der Reisesicherungsschein. Wir wissen, dass wir Veranstalter sind. Und wir haben auch einen Versicherungspartner, der mit uns das abwickelt. Und diesen Reisesicherungsschein stellen wir dann natürlich auch aus, wenn zwei kombinierte Reiseleistungen gebucht werden bei uns.
Also ihr seid Veranstalter, seht das auch, wie regelt ihr den Rückgriff bei den Partnern, bei Uber zum Beispiel, wenn eine Verspätung eintritt, für die ihr ja verantwortlich seid?
Genau, das ist jetzt allgemein, kann man das nicht beantworten, das ist von Partner zu Partner natürlich unterschiedlich. Wir haben Prozesse definiert mit den Partnern, wie in bestimmten Situationen agiert wird und was passiert. Ja, man kann ja vielleicht auch schon im Vorhinein sagen, wenn jetzt eine bestimmte Verspätung einzusehen ist, die demnächst eintritt und wir können sie vielleicht austribbeln, indem wir sagen, okay, wir buchen jetzt nicht automatisiert um, bis hin, dass es natürlich nicht funktioniert, dann haben wir natürlich unsere Haftung und da gibt es teilweise Partner, die sagen, okay, wir haften dafür. Es gibt aber natürlich auch, das ist die größere Zahl Partner, die sagen, nein, wir haften nicht dafür. Also da ist für jeden Partner individuell der Prozess dann besprochen, wie wir da vorgehen.
Ja, hi, zwei Nerdfragen. Die erste Nerdfrage ist, warum zieht ihr noch in eurer App, hast du gerade gezeigt, ich gebe ein PNR von Discover ein und ich benenne noch zusätzlich das Datum. Im PNR steht das Datum normalerweise doch drin. Warum lasst ihr den Kunden das nochmal eingeben? Nerdfrage 1.
Das war jetzt auf das Flugbeispiel.
Ja.
Genau, das kommt drauf an, weil das ist Airline-abhängig. Ich wähle erst die Airline aus. Und wir haben es ja so weit, dass man mit der Buchungsnummer von der Airline sich auch seine Buchung importieren kann. Und da hat jetzt bestimmte Airlines, haben da bestimmte Regulatorien. Condor zum Beispiel erfordert andere Felder als eine Wizz Air oder eine Ryanair oder eine Lufthansa. Und deswegen ist es immer spezifisch von der Airline.
Mhm. Die zweite Nerdfrage geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich habe gesehen, ihr macht dynamisches Pricing, ihr gebt Geld zurück. Wenn billiger am Markt vorhanden ist, machen das eure Partner mit oder zahlt ihr das aus der eigenen Tasche? Was macht ihr, wenn ihr 1 Million Buchungen habt und dann geht's mal rückwärts?
Genau, das ist mit den Partnern tatsächlich vertraglich, haben wir es hinbekommen zu regeln. Da ist gerade Raytalk, die mit uns ja 2,6 Millionen Unterkünfte abdecken, bieten auch jetzt individuell für uns das Modell an. Das heißt, es wird über die Partner abgewickelt.
Dann vielleicht eine Preisfrage als letzte. 60 Millionen Euro nächstes Jahr, ihr habt bisher noch nichts. Da stelle ich mir die Frage, wie viel Marketingbudget habt ihr fürs nächste Jahr geplant? Das war.
Genau. Das Marketingbudget ist schwierig zu sagen. Wir haben für uns selber ist es kein Marketingbudget, weil wir gehen zu Influencern hin und es ist jetzt so, entweder man bezahlt einen Influencer auf einem normalen Wege oder wir machen es ein bisschen anders und sagen, hey, jetzt beispielsweise eine Dagibee haben wir und die sagt, ich würde gerne in den Urlaub fliegen. Wir zahlen ihren Urlaub und dadurch ist der Einkauf deutlich günstiger, als hinzugehen und den Influencer einzukaufen. Und deswegen ist unser Marketingbudget nicht 1:1 das, was wir ausgeben, weil wir eigentlich beispielsweise einen Wert von 70.000 Euro bekommen, wir aber nur 20 oder 25.000 Euro ausgeben müssen, weil wir ja auch wieder günstiger an die Reisen kommen, die Influencer haben wollen. Das heißt, auch da sparen wir natürlich auch wieder Geld ein.
Ja, vielen Dank auch von mir. Wir haben uns ja auch schon mal zu unterhalten. Ich habe es gerade im kleinen Kreis gesagt, das ist natürlich die eierlegende Wollmilchsau, die ihr erfunden habt. Das freut mich, das hat bisher noch keiner geschafft. Und ich bin auch ein bisschen skeptisch, wenn ich sagen muss. 60 Millionen nächstes Jahr, noch keine einzelne Buchung absolviert. Die App ist seit längerem im App Store angekündigt, aber noch nicht verfügbar. Das ist ein cooles Pitch-Deck, aber der Teufel liegt dann am Ende doch im Detail. Und ich möchte ein Thema kurz mal herausgreifen, weil ich da ein bisschen mehr mit zu tun hatte, wo ich eigentlich überzeugt bin, dass das nicht fliegen wird. Und das ist das ganze Influencer-Thema. Ich habe da mit mehreren Startups schon zusammengearbeitet. Man kann das alles irgendwie vertraglich regeln und aufsetzen. Aber das wird ja ganz schnell hässlich, wenn die Reise dann ein bisschen anders ist, als der Influencer auf seinem Kanal angeboten hat. Und ein Beispiel: Der Influencer kriegt jetzt in einem Hotel irgendwie die Top-Suite direkt am Meer mit bester Aussicht. Und ich buche jetzt, egal über welchen Kanal, in einem Standardbuchungsvorgang ein Zimmer. Dann erwartet der Kunde schnell, dass er das gleiche Zimmer wie Dagi oder sonst wer hat und kriegt aber AGB-konform irgendein anderes Zimmer ausgespielt. Da ist eine ganz hohe Quelle von Enttäuschung, die dann bei dem Influencer aufpoppt, wo der Influencer dann relativ schnell auch sagt, okay, das zerstört so ein bisschen meine Marke und deshalb klappt das nicht. Ich habe das eigentlich noch nie im Reisebereich großzahlig gesehen, dass Reisen über Influencer verkauft wurden. Und deshalb ein toller Pitch, tolle Story, aber in meinen Augen muss ich so deutlich sagen, zu schön, um wahr zu sein.
Verstehe ich natürlich. Ich kann dazu nicht so viele Details nennen, weil wir natürlich auch NDAs unterschrieben haben. Aber ich kann sagen, wir haben einer der 10 top-besten Marketing-Leute, die auch für reformierte Fernsehsendungen uns supporten und sonst bei den Fernsehsendungen sich um das Marketing kümmern. Wir haben schon Influencer unter Vertrag, die über 1 Million Follower haben, die auch schon dieses Game öfters mitgespielt haben. Und das ist natürlich ein Problem, was ja auch nicht jetzt auf der Tripica-Plattform nur ist, sondern das ist ja, wie du auch schon initial erwähnt hast, hat ja jede Plattform das Problem, wenn du da die Luxus-Suite zeigst und am Ende wird das Standardzimmer aber gebucht. Aber das ist, glaube ich, am Ende des Tages auch eine Transparenz und eine visuelle Frage, wie man das dem Kunden dann wieder aufbereitet und verkauft. Weil klar kann man hingehen und kann sagen, okay, er sieht jetzt die Luxus-Suite, er klickt auf den Link und kriegt dann das Standardzimmer, aber das Standardzimmer ist nur ganz klein irgendwo vertextet und es ist nicht klar und transparent, was er jetzt an der Stelle bucht. Ich glaube, das ist einfach was, wo man in der App damit umgehen kann und dem Kunden klar transparent kommunizieren kann, das ist das, was du buchst, zum Beispiel auch mit einer 360-Grad-Ansicht, die wir jetzt gerade planen. Wie sieht das Hotelzimmer eigentlich aus, nicht nur auf Bildern, sondern in 360-Grad, wo der Kunde nochmal genau sehen kann, was buche ich eigentlich? Ist es das oder möchte ich doch Geld in die Hand nehmen und ein Upgrade buchen?
Kritischer Blick an auf die Zeit. Haben wir noch Zeit für eine Frage? Nee, wir sind durch. Gerne in der Pause. Also weiter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Einfach um allen Kolleginnen dieselben Chancen sozusagen einzuräumen, passen wir da ein bisschen auf die vorgegebene Zeit auf. Pitch Nummer 4. Ich freue mich auf Paul Kissel von Viral Spoon. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
Viral Spoon,
jawohl, ich lerne dazu. Viral Spoon ist eine KI-basierte SaaS-Lösung, die Social Media Marketing für kleine und mittelständische Unternehmen automatisiert mit speziellem Fokus auf die Reisebranche. Die Plattform hilft damit vor allem den Reisebüros und Reiseveranstaltern mit minimalem Aufwand individualisierten Content zu erstellen. Wir freuen uns.
Dankeschön.
Dankeschön. Ich bin Paul, einer der Mitgründer von Viral Spoon. Wir haben den ersten KI-Social-Media-Manager entwickelt. Und auf die Idee sind wir gekommen durch meinen Vater. Mein Vater hat ein Reisebüro und ich bin quasi im Reisebüro aufgewachsen. Und ich wollte eigentlich nie hin, bin dann aber doch zum Studium da gelandet. Wie es dazu kam, erzähle ich euch gern in der Pause dann bei einem Bierchen. Und mein Vater stand vor dem Problem, er wollte Social Media machen, aber er hatte einfach keine Zeit und keine Ideen, wie er da dran gehen soll. Zusätzlich hat er auch kein Budget oder Personal dafür gehabt. Er hat zwischendurch dann mal eine Agentur beauftragt, da hat er mehrere hundert Euro im Monat bezahlt und hat am Endeffekt den gleichen Content bekommen wie jedes andere Büro. Es war nicht individuell, eigentlich hätte er es auch lassen können. Und er hat immer gesagt, als ich sagte, Vater, wie sieht's denn jetzt aus mit Social Media? Er hat gesagt so, oh, ich will eigentlich, dass es von allein läuft, ich will mich eigentlich nur aufs Reisebüro konzentrieren, mach du doch mal. Ja, weil er weiß auch, Social Media ist eigentlich unerlässlich, von jung bis alt sind alle bei Social Media, selbst bis Zielgruppe 70 plus bei Facebook dann immer noch sehr aktiv. Und weil er dann gesagt hat, mach du mal, habe ich mir gedacht, gut, selbst ist jetzt für ein Managen keine Lust. Wir gründen lieber Viral Spoon und sind dann zeitgleich darauf gekommen, ja, den Agenturen geht's genauso, weil wenn er bei einer Agentur mehrere hundert Euro zahlt, um das Gleiche zu bekommen wie jeder andere, besteht auch da ein Problem. Die Agenturen sind in dem Zwiespalt, sind sie individuell, sind sie super teuer, brauchen daher super viele Ressourcen und skalierbar ist es eigentlich nur, wenn ich es nicht individuell betreibe. Ja, und genau da kommen wir dann ins Spiel, weil ihr stellt euch bestimmt die Frage, wie schaffe ich das alles, ohne einen riesigen Aufwand zu betreiben? Mit Viralspoon, die erste KI, die Social Media so individuell gestaltet wie dein Unternehmen. Das Ganze funktioniert auch super einfach. Wir erstellen am Anfang einmal komplett automatisiert ein Profil. Man klickt sich nur durch ein paar kurze Punkte durch. Wir scannen dafür einmal die Website vom Unternehmen und dadurch wissen wir dann direkt, was macht das Unternehmen. Sprich, für ein kleines, mittelständisches Unternehmen ist kein Aufwand, ein paar Klicks, ein paar Konfigurationen, innerhalb von 3 Minuten ist man durch und bekommt dann auch direkt schon komplett automatisiert Social-Media-Beiträge erstellt, die dann auch individuell sind und das Ganze lässt sich auch über die Plattform automatisiert posten. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe jetzt hier mal ein Bild rausgesucht von meinem Vater beim Skifahren. Ist ehrlicherweise schon ein paar Jahre her. Mit den Skischuhen, weiß nicht, ob er es noch hinkriegt, aber Handstand schafft er noch. Geben wir der KI die kurze Anweisung, Chef Alfons beim Skifahren im Handstand, lassen den Inhalt generieren und haben innerhalb von 2 bis 3 Sekunden hier einen fertigen Social-Media-Beitrag, den wir so schon posten können. Oder wir sagen, mach mir das Ganze mal emotionaler. Dann passt die KI das wieder entsprechend an. Oder wir geben der KI die Information, mach mir da mal ein Gedicht draus. Dann macht die KI daraus auch ein Gedicht. Und wenn wir das Ganze jetzt noch mit einer unserer Vorlagen branden, wird es auch immer im Design vom jeweiligen Unternehmen direkt angepasst. Und wir haben dann einen fertig gebrandeten Beitrag wie von einer Agentur. Und das innerhalb weniger Sekunden können das Ganze auf unseren sozialen Medien dann planen und posten und sind dann individuell und super schnell fertig. Wir machen nicht nur Beiträge, wir machen auch Stories, funktioniert im Endeffekt über den exakt gleichen Weg. Wir können auch Produkt- und Jobangebote darüber machen, packt man einfach einen Link rein und die KI macht automatisch aus diesem Produkt einen fertigen Social-Media-Beitrag dann auch. Wir können in Zukunft auch Blogbeiträge schreiben, das ist ein Feature, was jetzt nächstes Jahr rauskommen wird. Wir können aber auch heute schon Inhalte upcyclen, sprich, wenn man Inhalte auf seiner Website hat, kann man die einfach reinpacken und bekommt dann dazu den passenden Social-Media-Beitrag. Wir haben auch Statistiken dabei und das Smart Schedule Feature, durch das immer die optimale Posting-Uhrzeit berechnet wird. Wir haben eine Bilddatenbank dabei, wo die KI sich dann automatisch für die automatisiert erstellten Beiträge auch die Bilder zieht, die vom Unternehmen bereitgestellt wurden. Und haben einen Expertenmodus jetzt neu entwickelt. Da können wir die Markensprache und alles hinterlegen. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Vater sagt, ich hätte gern, dass jeder Beitrag aufhört mit Urlaub, mit Alfons ist immer das der beste Urlaub, dann packt die KI das immer mit rein oder verschiedene Slogans und kann das dann komplett auf seine Marke anpassen. Das Gleiche funktioniert auch von unterwegs, dafür haben wir eine Mobile-App entwickelt, mit dem Fokus auch auf meinem Vater als User, weil das ist so wirklich der IT-unaffinste User, den es gibt. Haben wir gesagt, wie machen wir es? Wirklich, Vater, mach ein Bild, drück aufs Knöpfchen und fertig bist. Funktioniert auch ganz gut, ab und zu muss ich es ihm nochmal erklären, aber läuft auf jeden Fall. Für die Agenturen haben wir auch einen Modus entwickelt, was auch für Kooperationen und Zentralen im Reisebürovertrieb beispielsweise oder auch für andere Branchen sehr interessant ist, mit einer einheitlichen Steuerung. Und was es sonst nirgends auf dem Markt gibt, ist das sogenannte Anti-Duplicated Content Feature. Sprich, wir haben kein Thema damit, dass es Duplicated Content gibt, der von Plattformen abgestraft wird. Dafür erstellt die Agentur dann einfach einen Beitrag und der Algorithmus individualisiert es für jedes Reisebüro einzeln und spielt es an jeden Einzel aus. Alfons ist auch nicht allein. Wir haben allein über 10.000 Reisebüros in Deutschland, für die unsere Lösung sehr interessant ist. Zusätzlich haben wir auch für Reiseveranstalter, Hotels und Gastronomie. Ich glaube, da müssen wir uns mal unterhalten, was wir da Schönes rauszaubern können. Aber auch außerhalb der Touristik, KMU aller Art. Wir haben jetzt schon Handwerker dabei, wir haben Gebäudereinigung, Apotheken, sogar einen Lego-Wiederverkäufer. Also die KI ist da wirklich vielseitig einsetzbar. Unseren Vertrieb bauen wir gerade komplett über Multiplikatoren auf. Ich habe jetzt hier mal ein paar Logos, die wir jetzt in dem ersten halben Jahr, wo wir am Start sind, schon akquiriert haben. Von der TSS, Bestreisen, der Touristikpartner, Schauinslandpartner bis hin zum Player in Österreich mit Willweg, wie auch die TVG und Reiseland, haben zusätzlich auch Schnittstellen, die gerade in der Mache sind, einmal zu Pax Connect, wo wir dann Angebote direkt auch aus Pax Connect in Social Media Format bringen, genauso wie mit eConfirm, wo wir Website-Inhalte direkt dann aus der Website zu Social Media bringen. Zusätzlich entwickeln wir gerade noch gemeinsam mit der TVG noch einen neuen Modus, und zwar die Paid Ads Integration. Darüber wird dann auch zentralseitig eine Kampagne angelegt, die dann auch wieder für jedes Büro individualisiert wird und zentral gesteuert werden kann, wodurch wir nochmal die ganze Markenpower viel weiter ausbauen können. Ja, wir wollen uns durch Partnerschaften und Innovation abheben. Deshalb sehen wir auch Agenturen gar nicht als Konkurrenz. Ein vergleichbares Produkt von uns gibt es eigentlich nur in Indien eins, aber da ist Datenschutz und Bildrecht ist da nicht so das Thema. Daher sagen wir, lasst uns lieber zusammenarbeiten. Auch andere Social Media Tools haben keine automatisierte Content-Erstellung drin, zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem wir es machen, haben eher eine Ausrichtung auf Corporates. Unser Geschäftsmodell sieht folgendermaßen aus. Wir haben einmal ein Software-as-a-Service-Modell, einen Agenturmodus, um dann die zentrale Steuerung zu machen. Und was es noch ganz neu dazukommt, ist Viral Spoon Connect. Was uns immer ganz wichtig ist, dass wir unsere User da wirklich aktiv einbinden. Also jedes Reisebüro hat bei uns die Chance, Feedback zu geben oder jedes andere Unternehmen auch. Und wir setzen das Ganze noch immer in Rekordzeit um. Mit Viral Spoon Connect gehen wir noch ein neues Thema an, weil heute ist es so, dass die Reiseveranstalter auch Content bereitstellen für die Reisebüros. Das können die sich runterladen und können es dann bei sich selbst einpflegen. Am Schluss weiß aber niemand, was damit passiert ist. Und der Prozess ist für alle super aufwendig. Da haben wir jetzt noch die neue Idee, dass wir Reiseveranstalter den Content einspielen lassen, der dann auch wieder für Reisebüros individualisiert wird. Und zusätzlich kriegt der Reiseveranstalter dann auch mit, wie oft wird das Ganze gepostet, was er heute gar nicht weiß. Das ist unser Team, besteht aus dem Samuel, der ist heute leider nicht da, der ist am Entwickeln. Der ist da Tag und Nacht beschäftigt, hat auch schon eine Softwarefirma vorher gegründet. Jochen ist heute dabei, unser Mann im Hintergrund, der kümmert sich um alles Administrative. Und ich, der als einziger Touristiker in der Truppe, habe auch schon mal ein Startup gegründet in der Vergangenheit, was auch immer noch läuft zum Glück. Und genau, jetzt haben wir aus meinem Vater, haben wir aus dem Reisebüromann einen Social Media Manager gemacht. Gibt es auch ein witziges Reel bei uns auf Instagram, könnt ihr gerne mal drauf schauen. Jetzt spart er sich über 12 Stunden Zeit pro Monat, spart zusätzlich Geld durch Effizienz, er braucht keine Agentur, keine zusätzlichen Mitarbeiter für das Thema, hat immer professionellen Content ohne Expertise. Und ja, wir suchen weitere Partner, wir sind jetzt bei Ende des Jahres landen wir bei 300 bis 400 Reisebüros allein, die angeschlossen sind, sind auch schon mit weiteren im Gespräch, haben auch die ersten Reiseveranstalter dabei, beispielsweise mit Miller Reisen oder Adamare, auch jetzt gar nicht so unbekannte Namen. Und genau, sind da die ganze auf der Suche, auch nach Partnern aus anderen Branchen. Lasst uns zusammen wachsen und be smart, be Alphons.
Hier. Fragen?
Ja, hi. Danke für die Präsentation, ganz toll. Ich lese aufmerksam Slides und sehe, Viral Spoon ist eine UG, warum keine GmbH?
Wir haben dieses Jahr gegründet.
Okay. LLM, ich sehe da Copilot. Copilot hängt hinten an OpenAI. Ist Copilot bei euch der Microsoft Copilot oder welche LLMs plant ihr da anzusetzen oder bleibt ihr bei diesem System? Wie ist da die Preisgestaltung? Was kostet euch der Spaß?
Tatsächlich, ein Copilot haben wir einfach als Begriff genommen, okay, weil es praktisch war.
Was hängt ihr dran? LLM? Yammer?
Wir haben verschiedene.
Okay.
Also wir haben verschiedene Modelle
dran. Welche?
Je nach Prozessschritt. Da gehen wir im Detail drauf ein.
Social Media Kanäle, also in welche und woran entscheidet sich das, in welchen Kanälen ihr dann unterwegs seid?
Also derzeit haben wir Facebook und Instagram angebunden, als nächstes dann perspektivisch auch TikTok als Kanal. Aber im Endeffekt hat das Reisebüro immer die volle Kontrolle, beziehungsweise das Unternehmen, in welchen Kanal das dann geht. Und wir geben da auch keine Inhalte raus, ohne dass das Ganze freigegeben wurde.
Und wie entscheidet ihr oder wie kann das Reisebüro entscheiden, was der beste Kanal ist? Oder habt ihr da Analysen, die ihr denen anbietet?
Meinst du pro Beitrag oder insgesamt? Also wir haben
insgesamt, wenn der Alfons sagt, bei ihm sind alle Follower auf TikTok oder so, dann steuert ihr in Richtung TikTok oder wertet ihr dann auch entsprechend aus, wenn ihr verschiedene Kanäle ansprecht, dass ihr dann seht, welcher am Ende der am besten Conversion bringt oder?
Also wir machen ja hauptsächlich organischen Content gerade. Nachteil, wenn wir dann auch die Kanäle, wenn wir mehrere Kanäle dann auch mal bespielen. Für den Ad-Spend, also wenn wir dann das Ads-Thema machen, da fahren wir dann noch Analysen, um zu schauen, wo schieben wir die Budgets hin. Aber Fokus liegt auf dem Organischen gerade.
Da hinten war noch eine Frage.
Zwei Fragen eigentlich. Ich sag mal, wir haben auch relativ viel Erfahrung mit dem Bespielen von Kanälen, eher bei großen Konzernen, was da so die Driver sind. Ist einmal das Aufsetzen auf aktuelle Trends, die irgendwie im Netz rumgeistern. Ich sag mal Stichwort Banane und Panzertape. Und das zweite ist so das Thema Sonderformate. Also alles, was irgendwie Richtung Story mit so Interaktionselementen, bist du, keine Ahnung, Team Winter, Team Sommer, läuft, funktioniert besser. Aber sowas kann ich ja über die Schnittstelle nicht an die Plattformen übergeben in der Regel.
Genau, das ist korrekt. Also das sind Dinge, die gehen über die Schnittstelle derzeit nicht. Wir bauen da noch so ein paar Workarounds rein, dass man dann quasi die Stories sich exportieren kann und dann direkt an Instagram übertragen kann. Ist dann leider ein manueller Prozess, aber da sind wir dann auf jeden Fall eingeschränkt. Wir haben aber auch eine komplette Tipps- und Tricks-Section beziehungsweise so eine Mischung gerade davon. Sprich, jeder Kunde bekommt individuell Vorschläge, über was er denn jetzt gerade posten könnte. Die kann er dann einfach anklicken, dann wird daraus direkt was erstellt. Die kommen jetzt im nächsten Schritt noch dazu. Ja.
Ihr müsst eigentlich nicht nur die iPhones, sondern auch so eine Art. So ein bisschen B6 sollte dann drinstecken am Ende.
Ja, ja, was wir halt tatsächlich merken ist, sobald mein Vater dann noch auf dem Bild dabei ist, geht die Performance direkt so nach oben. Ja, aber ich meine, der Mann hat auch ein Charisma, das ist großartig.
Herzlichen Dank.
Perfekt.
Dankeschön.
Finn wird uns gleich im letzten Pitch, wir freuen uns sehr darauf, seine Firma V-Journey vorstellen. V-Journey bietet virtuelle 360-Grad-Reisen für Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Die virtuell Reisenden erkunden weltweit Orte und Sehenswürdigkeiten und erfahren mit modernster 360-Grad-Technologie realistische und interaktive Erlebnisse, die nicht nur kognitive Fähigkeiten stimulieren, sondern auch die soziale Interaktion fördern. Finn, wir freuen uns.
Dankeschön.
Dann fange ich gleich mal mit der Interaktion an. Wer hat schon mal eine VR-Brille aufgehabt? Okay, sehr gut. Ich bin Finn, Gründer von V-Journey und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Reisen als ein Grundbedürfnis zu schaffen, dass jeder Reisen erleben sollte. Ich fange mal mit dem Satz an. Aktuell, obwohl wir alle aus der Touristik kommen, können über 30% aktuell nicht verreisen, obwohl wir nach der Pandemie wieder denken, es kommt ein Boom. Woran kann das liegen? Auf die eine Sache will ich nicht weiter eingehen, die haben wir hinter uns. Die andere Sache läuft schon viel zu lange gerade an und wir konzentrieren uns auf Alleinstehende, Demenz, Depression, nicht mobile, aber natürlich auch die, denen das Geld vielleicht nicht so locker ist, weil wir wissen, die Hotelpreise und alles drumherum steigt stetig. Das ist Helga. Helga ist eine von über 5 Millionen Pflegebedürftigen aktuell in Deutschland und ist einsam, ist zu Hause und war früher viel unterwegs mit ihrem verstorbenen Mann und kann aber leider nicht mehr verreisen. Denkt vielleicht selber an eure Großeltern, Eltern. Die einen oder anderen sind vielleicht gerade mit dem Wohnmobil in Südfrankreich, aber nicht jeder ist dort. Die einen oder anderen sind vielleicht doch zu Hause. Also haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir Helga jemals wieder verreisen lassen? Mit VR. Virtual Reality, Fake, Boom. Ist es doch jetzt die große Zukunft? Wir glauben fest daran. Vor vielen Jahren haben viele auch nicht ans Handy gedacht oder ans iPad. Auf einmal liegt doch in jedem Haushalt ein iPad. Und wir glauben, dass in 3 bis 5 Jahren bei jedem zu Hause eine VR-Brille liegt. Aktuell vermieten wir sie, kommen wir aber gleich aufs Geschäftsmodell zu. Wir wollen Menschen, die vielleicht das Lächeln verloren haben oder auch die Reisen nicht mehr können, wieder bunte Erinnerungen nach Hause geben. Und wir sehen, dass Meta, ehemals Facebook, viel Werbung auch schon vor der Tagesschau ausspielt, wie VR funktioniert und dass die VR-Brillen die Technik haben. Sie haben die Technologie und wir haben sie uns nun zugute gemacht und es funktioniert. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wie sieht unser Produkt aus? Ganz einfach aufgesetzt haben wir für uns einen Kiosk-Mode entwickelt. Man kriegt sonst, wenn ihr die kauft beim Mediamarkt, Controller mit, man muss sich mit Facebook verbinden, dauert selbst bei mir irgendwie über 45 Minuten, eine Stunde. Man setzt sie einfach auf macht den Knopf an und man ist schon direkt in der Anwendung drinnen. Wie Netflix, ganz einfach sucht man sich zu Hause im Wohnzimmer seine Reise aus. Die VR-Brille erkennt ganz einfach das Handtracking und man braucht nicht mal lästige Controller und man scrollt quasi entspannt aus. Helga möchte jetzt nach Kopenhagen, weil sie da damals mit ihrem Ehemann immer hingereist ist. Schon geht die Reise los.
Die Königliche Oper ist eines der modernsten Opernhäuser der Welt.
Genau, man kann so quasi durch die Stadt reisen. Rechts hat man eben gesehen einen Pfeil. Man kann dann sozusagen in die nächste Szene springen. Wir haben Busfahrten mit integriert, wo man auch dynamisch durch die Stadt fahren kann. Und so hat man quasi ein Hop-on, Hop-off-Erlebnis, individuell mit Informationen, die man sich selber ziehen kann, informativ, aber auch spielerisch, um kleine Fragen später und Gadgets zu beantworten. Es gibt aber natürlich auch Senioren, die sind vielleicht nicht ganz so mobil mit den Händen oder auch einfach einige Chiller unter uns, die vielleicht einfach sich nur zurücklehnen wollen. Dann haben wir auch die sogenannte Passivvariante, die natürlich barrierefrei ist. Hier zum Beispiel in Amsterdam auf der Kahnfahrt.
Für seine vielfältige Kultur, beeindruckende Architektur und lebendige Geschichte. Unsere erste Etappe führt uns ins charmante Jordanviertel, bekannt für seine engen...
Genau. Inklusion, barrierefrei, das ist uns wichtig, hier im Bild zu sehen, mein Co-Founder Stefan, der quasi aus dem Gesundheitssektor kommt. Was wollen wir? Wir wollen eine interaktive, quasi virtuelle Kaffeefahrt nach Hause bringen. Wir schaffen den Urlaub wieder nach Hause, da wo er nicht möglich ist. Helga und ihre Freunde leben vielleicht nicht in der gleichen Stadt mehr, aber können sich zusammen das Erlebnis zusammen anschauen. Aber auch, denkt an eure Großeltern, vielleicht auch die Enkelkinder, mal wieder gleiche Erlebnisse haben. Nicht immer nur über die lästige Schule sprechen, wie war deine letzte Klausur, ach Oma, nerv mich nicht, sondern vielleicht auch zusammen die VR-Brille aufsetzen. Gemeinsam jetzt auch zu Weihnachten haben, die jetzt über Weihnachten sich die VR-Brille nach Hause mieten, um dann quasi gemeinsam wieder ein Familienerlebnis zu schaffen. Wir setzen aber noch eine Spitze drauf. Ich habe eben gesagt, mein Co-Founder kommt aus der Gesundheitsbranche. Viele Studien beweisen, dass VR durch das immersive Sehen auch noch mehr kann. Es ist bei Symptomen, schon gegen Demenz, kann man das präventiv einsetzen, um einfach auch Lebensfreude zu setzen. Die Handbewegungen, die wir gezeigt haben in Altersheim, sind häufig schon motorische und Rumpfbewegung schon gut für die Motorik, wo man sonst vielleicht eine halbe Stunde einen Physiotherapeuten bräuchte. Die vergessene Erinnerung, Helga stand vielleicht mit ihrem verstorbenen Ehemann immer vor der Oper in Kopenhagen, kann sich jetzt bildlich viel besser wieder vorstellen, anstatt vielleicht immer Rosemunde Pilcher vorm Fernseher zu gucken und dann immer wieder wegzunicken. Das ist nicht interaktiv. Angesprochene kognitive Fähigkeiten, die gefördert werden und das ganze immersive Sehen steigert natürlich das Drumherum. Aber nicht nur das ist ein USP, dass wir Gesundheit und Tourismus verbinden, sondern natürlich auch nachhaltig. Nachhaltiger geht's gar nicht. CO2-Ausstoß gleich null, wenn man von zu Hause natürlich verreist. Zudem nutzen wir mit unseren Partnern bereits organisierte Busreisen, die wir mitfahren und filmen. In dem Fall bin ich da selber gefahren. Sind so natürlich auch mit dem nachhaltigsten Verkehrsmittel unterwegs. Zusätzlich haben wir dadurch, dass wir Busreisen endlich quasi ein Abfallprodukt der Busreise sind, haben wir echten Content und Reisegruppe, die mit uns reist. Das heißt, wenn man die VR-Brille aufsetzt, denkt man auch, man ist mit der Reisegruppe unterwegs. Das heißt, wir schaffen echtes Wir-Gefühl und haben authentischen Content in Bergen. In Norwegen, wo Sven gerade frischen Lachs aufschneidet für die Reisegruppe. Wenn man die denkt, man isst mit der Gruppe zusammen Picknick. Und natürlich Marketing später, zum Beispiel das niederländische Tourismusamt, sind wir in Gesprächen, die wollen quasi Hashtag Massentourismus, wollen natürlich auch ein bisschen Gäste rausziehen, manchmal aus Amsterdam und Den Haag und Rotterdam besser vertreiben. So bieten wir natürlich dann auch mit unseren Möglichkeiten auch an kleine Region deutlich innovativer zu präsentieren und irgendwann später natürlich auch in Marketing, dass man natürlich ganz zufälligerweise vor einem bestimmten Museum oder einem bestimmten Restaurant stehen könnte und das filmen könnte. Aber wie verdienen wir jetzt Geld? Geschäftsmodell. Ich komme wieder auf das Beispiel Netflix zurück. Wer hat damals gedacht, dass Netflix DVDs einfach verschickt? So haben sie angefangen und so fangen wir auch an. Man kriegt eine schöne Box von uns mit den ausgewählten Reisen, die man im Online-Shop auswählen kann. Wir haben aktuell von Norwegen bis Wien, von Paris bis Prag viele europäische Städte schon drin. Nächstes Jahr kommen noch mehr, weil wir unser Filmteam erweitert haben. Und man kriegt sie nach Hause, ganz offline, ganz einfach, um es auch für Senioren oder für nicht so affine einfach zu machen. Brille an, Film ab. Nächstes Jahr werden dann für Leute, die natürlich sagen, geile Sache, ich will mir die auch kaufen, dann braucht man ein WLAN zu Hause, dann kann man sich In-App-Purchase machen, man kann sich die Reise quasi, denn wie wir es eben im Menü gesehen haben, freischalten und kaufen. Und wer Kinder von euch zu Hause hat, kennt vielleicht die Tony-Boxen. Das wird die nächste Ebene, wo wir dann quasi kleine Figuren als Freischaltobjekt haben, um dann die Reisen freizulocken. Gibt nichts Schöneres, als wenn Helga kleine Figuren auf ihrem Fenster stehen hat. Kurz Tamsumson überspringe ich. Dadurch, dass wir drei Branchen, Tourismus, Gesundheit und Virtuality zusammenbringen, Marktkapital möglich. So auch unsere Market Opportunity. Wir haben einmal einen Film kreiert. Durch die KI-Stimme können wir in allen Sprachen das übersetzen und in alle Länder skalieren. Nicht nur Helga in Hamburg möchte die Reise sich vielleicht angucken, sondern vielleicht auch jemand aus Südfrankreich. Wer sind unsere Kunden? Ganz kurz, Seniorenheime B2B haben wir gerade die ersten Kooperationen. Augustinum, bekannte Residenz, Schulen, interaktiver Urlaub, interaktiver Unterricht. Nicht jede Familie kann sich 7 Klassenfahrten leisten. Reisebüros wie ihr teilweise, die dann quasi proaktive Sales machen. Und natürlich Helga, die zu Hause ist. Der Wettbewerb zeigt, wir sind auf allen drei Ebenen unterwegs. Viel ist animiert, was man vielleicht schon mal gesehen hat. Durch echte Aufnahmen wird es emotionaler und realistischer. Hier ein kurzes Beispiel von unseren Kunden, die das immer sagen, super geil und sich da ein bisschen schämen, dass sie geil gesagt haben. Und zu guter Letzt eine tolle Kooperation mit der CMT, wo wir auf der Messe sind in Leipzig, Stuttgart und Hamburg, die uns als VR-Lounge gebucht hat. Aber no journey without a team. Ich habe ein geiles Team zusammen. Stefan als Co-Founder seit über 20 Jahren, Geschäftspartner und tolle Entwickler, die uns dabei helfen. Unsere Mission, making virtual travel accessible to everyone. Dankeschön.
Fragen an Finn. Was mich interessieren würde, was waren denn so die ersten Erlebnisse mit in den Einrichtungen, in den Gesundheitseinrichtungen, mit den Älteren? Oder,
tatsächlich offener als die jungen Leute manchmal, ja. Weil die es dann vielleicht tatsächlich mal im Museum gesehen haben und sagten, ach cool, endlich junge Leute, die sich mal um uns kümmern. Lass mich doch mal aufsetzen, ich wollte schon immer mal dahin. Und dadurch, dass es auch so einfach ist, sind sie ganz schnell in ihrer Welt und man muss es mal aufgehabt haben, dann ist man so vertieft, dass man sie nach einer halben Stunde erst wieder ansprechen kann und dann sind die viel fitter. Also echt teilweise Tränen, die dann durch die VR-Brille runterliefen, das ist schon schön dann zu sehen. Ja.
Stichwort Brille, weil die meisten tragen ja eine Brille.
Genau.
In der Brille?
es ist kein Problem. Gleichzeitig ist natürlich immer so eine andere Sache, aber eine normale Brille ist kein Problem. Man kann sie dann quasi dann einfach drüber setzen und dann hinten zumachen. Und ja.
Fragen an Finn. Haben wir
hier. Ja, vielen Dank. Ich habe 2 Fragen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Die Reiseintensität ist seit einem guten Jahrzehnt, das kann man auch bei den VER-Daten und Fakten kostenlos einsehen, bei 80%, also der Sockel der Nichtreisenden ist eigentlich gemessen nur 20%. Jetzt geht ihr von 30% aus, jetzt sagen wir mal, das NIT hat recht, es sind nur 20% und jetzt nehmen wir dann nochmal Segmente raus, wie Leute, die aufgrund von Krieg oder anderen Themen, außer den drei genannten, nicht reisen wollen. Dann habe ich Zweifel, dass der Markt so groß ist, wie ihr ihn darstellt. Das ist das eine. Und das zweite ist die Aussage, bitte?
Nur Deutschland.
Das bezieht sich auch auf Deutschland, meine Aussage. Und das zweite, es geht ja durch die Presse, dass Apple die Vision Pro einstellen will.
Wie kommt man dann zu der Aussage, dass wir davon ausgehen, ich habe den Anteil vergessen, dass aber VR-Brillen jetzt so ein Siegeszug durch die deutschen Haushalte antreten werden?
Ja, guter Punkt mit der Apple Vision Pro, die ist natürlich sehr teuer. Wir sind mittlerweile bei der Meta Quest teilweise beim Einsteigermodell von 290 Euro bis 500. Die kostete 3.500, glaube ich. Das ist natürlich nochmal ein anderes, man muss es in den Haushalt bekommen. Und es ist günstiger als jedes Handy. Und Kinder leisten sich mittlerweile für 1.400 Euro ein iPhone. Deswegen spielerisch kann man da sehr viel mitmachen. Und klar, es ist eine Prognose, wie mit allen Sachen. Aber die Use Cases in der Gesundheit, wir sehen, wie viele Coachings damit mittlerweile gemacht werden. Rettungssanitäter machen Vorausbildung. Das heißt, dieses ganze Thema rund um VR ist so am Wachsen, dass wir davon ausgehen, dass es auf jeden Fall weitergeht.
Auch, dass es wächst, aber ich bin da jetzt nicht tiefer drin, aber mich überrascht die Aussage, dass es zumindest jetzt im Endkundenbereich in den Haushalten ankommt. Nichtsdestoweniger trotzdem, das vielleicht auch mal deutlich zu machen, ich finde es eigentlich einen coolen Use Case, das den älteren Leuten zugänglich zu machen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade wenn ich da irgendwo in so einem Heim sitze und kriege da mal so eine Ablenkung und so schön kuratiert inhaltlich, dass das für viele einfach einen Wert hat und die dann auch bereit sind, gerade wie ihr das andenkt, dann auch umzusetzen, wo die auch bereit sind für zu zahlen.
In den asiatischen Markt gehen, weil dort ja VR-Brillen deutlich mehr verbreitet sind wie hier?
Genau, also meine aktuellen Zahlen sagen, dass über 31 Millionen aktive User da in Asien schon sind. Und klar, Thema Massentourismus ist natürlich auch eine Sache. Guckt euch vor, direkt Europa vor schon an. Wir müssten dann aber auf die Pico umstellen. Das ist ein anderes Fabrikat von der VR-Brille, die aus Asien kommt. Da sind wir schon mit den Entwicklern am Plan, das ist kein großer Aufwand, dass wir denn in den asiatischen Markt gehen. Wollen aber noch kurz unsere kleinen Baby-Steps hier fortführen und dann sind wir super schnell am Markt. Also Content ist da, also es ist nachher nur eine Vermarktungsgeschichte.
Persönlich total cool, finde die Idee super.
Dankeschön.
Und noch eine Frage, so dieses Thema Interaktion zwischen den Senioren. Man sieht sich ja nicht gegenseitig, nee, aber man geht quasi gemeinsam auf Reise. Wie schaut das konkret aus? Weil das finde ich auch total interessant. Ich habe mal irgendwann in grauer Vorzeit Psychologie studiert. Demenz, soziale Interaktion, größter Gegenspieler sozusagen gegen Demenz. Deswegen frage ich.
Ja, aktuell machen wir es relativ einfach, dass mein Co-Founder Seniorenheim geht und wir machen eine Gruppentherapie. Alle bekommen die Brille auf und machen sie quasi über ein Master-Modul oder gleichzeitig an. Und dann kann man danach einfach drüber sprechen und die Personen im Raum haben einfach mal wieder neuen Content, worüber sie reden können. Und jetzt ist gerade in der Entwicklung für Q3 nächsten Jahres, dass man dann mit Voice auch in unterschiedlichen Räumen sitzen kann und dann quasi so ein Live-Chat quasi haben kann, dass quasi Helga, ihre Freundin in München, quasi sagt, guck doch mal rechts raus und rechts ist dann der Eiffelturm. Und das sind wir gerade dran, erfordert aber dann wieder natürlich WLAN, ist aber nur Voice, deswegen ist es relativ klein gehalten.
Ja, also ich würde mich anschließen, super cooles Geschäftsmodell, das ihr da habt, weil ihr einfach, weil es einfach auch einen Social Aspekt hat, der, glaube ich, absolut angezeigt ist und die ältere Zielgruppe wird größer. Also langfristig stelle ich mir gar nicht so die Frage, ist das interessant, aber kurzfristig möchte ich nochmal an den hinteren Punkt aufgreifen, nämlich tatsächlich wird es ja richtig spannend, wenn ich interagieren kann mit anderen Leuten in der Brille. Sei es, dass ich die andere Person dort sehen kann oder sei es, dass ich in AR, VR Weiterentwicklung, also in Mixed Reality zum Beispiel in Urlaub gehen kann mit meiner Familie und ich muss leider zu Hause bleiben, weil ich nicht mehr agil bin und ich habe dann wirklich Beteiligung, also ich habe wirklich diese reale Interaktion. Da ist die Technologie heute noch nicht, aber ich glaube, dann wird es erst richtig spannend mit eurem Use Case. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass man damit nochmal viel besser skaliert als jetzt in diesem ersten Schritt. Das ist sicherlich ein toller Schritt in die erste Richtung, aber ich habe noch so ein bisschen den Zweifel. Ja, klar, gerne.
Kann alles möglich sein, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man die Immersivität nicht klaut. Wenn man zu viel Interaktion reinbaut, verliert man ein bisschen das Gefühl und wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, wirklich da zu sein. Wenn man dann 7000 andere Button sieht und hier noch eine Figur, ein Avatar vielleicht, dann denkt man so ein bisschen...
Ich denke tatsächlich, die Zukunft wird eingehen, dass ich die andere Person, die die Brille auch auf hat, irgendwie konstruiert sehe. Und zwar nicht, indem ich einen Avatar wähle, sondern indem ich entweder einen Avatar vorkonfiguriert habe oder halt tatsächlich die real scannen kann. Aber da ist die Technologie, wie gesagt, noch nicht so weit. Völlig klar. Erstmal einfach halten. Ja, absolut. Also völlig vernünftig im aktuellen Stand. Du hast noch eine Zielgruppe, kein Geld genannt. Die kaufe ich euch nicht. Also insofern, also kein, die Schüler ja, um zum Beispiel ärmere Schulkinder auch in solche Dinge reinzuführen. Aber ich glaube, die Zielgruppe kein Geld wird immer auch vermissen, reisen zu können und wird sich dann andere Ziele suchen, die sie sich leisten können. Also da glaube ich, ist die Zielgruppe nicht so groß. Also
kein Geld ist natürlich so ein bisschen. Eine normale Reise in Norwegen zum Beispiel kostet schnell mal 2.500-3.000 Euro. Und bei uns kostet das für 10 Tage Mieten 179 Euro. So, das heißt, da ist dann vielleicht die Möglichkeit schon für die da. Wir haben 2, 3 Kunden, die Geringverdiener sind und sagen, ach, für mich ist das schön, einfach das mal zu sehen. Also ich glaube, man darf, ich denke das manchmal auch so, aber es gibt trotzdem noch viele Leute, die... 10% gibt es immer. Ja, genau.
Sie schütteln den Kopf, die 5 Minuten der Fragen sind ungern in der Pause. Die weiteren Fragen stellen, bitte danke, um für alle dieselben Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Vielen Dank, Finn, super interessant. Jetzt. Jetzt kommen wir zu der zum spannenden Teil, wo wir Sie bitten, abzustimmen. Es wird jetzt eine halbe Stunde Zeit sein. Also um 20.45 Uhr würden wir uns wieder hier treffen. Dazwischen haben Sie Zeit abzustimmen. Es wird ausgewertet. Es gibt Zeit, noch individuelle Fragen mit den einzelnen Startups zu klären und natürlich zu netzwerken und weiter zu essen und zu trinken. Bevor wir jetzt die 3 Platzierten zu uns nach vorne bitten, würde ich noch ganz kurz alle Sponsoren, denen wir diese 100.000 Euro zu verdanken haben, oder denen die Organisatoren diese 100.000 Euro zu verdanken haben, einmal kurz nach vorne bitten für ein Foto und für ein paar Fragen von meiner Seite. Bitte kommen Sie zu uns, wer hier ist von den Sponsoren. Eine große, großartige Unterstützung, die Sie da leisten. Warum haben Sie sich entschieden, da mitzuwirken?
Genau, ich bin von Global Communication Experts und wir möchten, wir setzen uns dafür ein, Startups zu unterstützen. Und ja, es ist immer schön, neue Inspirationen und neuen Spirit zu haben. Ja.
Super.
Markus Heller von Friede und Partner. Wir sponsern paar Tage Beratung und da wollen wir eigentlich denen, die sich in der Branche schon gut auskennen, aber vielleicht noch etwas Unterstützung brauchen, egal ob im Controlling, ein paar Business Cases haben wir heute schon gesehen, da hätte ich ein paar Ansätze, sponsern wir gerne und helfen tatkräftig.
Christian Schmicke von Reise von 9 und Counter von 9. Ich bin Teil der alternden Gesellschaft, aber wir müssen ja nachwachsende Leser gewinnen und finden und deshalb ist so eine Startup-Veranstaltung ein gutes Ding.
Ja, Roman Borch, Travelholics Podcast. Ich mache das aus 2 Gründen. Einmal, weil ich finde, Startups brauchen eine Stimme, die müssen gehört werden. Und das andere ist ganz uneigennützig. Ich lerne gerne tolle Leute und tolle Ideen kennen.
Sven Sterzmach, ich vertrete heute Enea Capital Partners. Ich fand das eingangs richtig dargestellt, was der VER und der TIC hier macht. Das ist einfach enorm wichtig für die Branche und da wollen wir auf jeden Fall unterstützen und haben in der Vergangenheit auch viel mit Startups zusammengearbeitet und das ist einfach für die Industrie, für die Zukunft enorm wichtig und da sind wir gern dabei.
Vielen Dank. Sabine Bierlein von der ITB Berlin. Der Gewinner des letzten Jahres hat es, glaube ich, gesagt, dass die ITB eine tolle Plattform ist, um irgendwie einen guten Start in die Branche zu haben. Und deshalb sponsern wir eine Standfläche oder einen Speaking-Slot in der Konferenz, je nach Wunsch.
Alexander Krug von FOW Travel Talk. Wir sponsern das Wichtigste, was es gibt, nämlich verlässliche Informationen, egal ob für Startups oder für jeden hier. Genau, warum machen wir das? Vorhin haben wir gehört, dass Startups wohl in Deutschland nicht so, also Deutschland sei kein Startup-Land, da müssen wir dagegen was tun. Deshalb machen wir mit.
Sie treten den Gegenbeweis an.
Genau. Hanjo Vogel von Advanced Byton. Ich kann jetzt nur noch sagen, dass ein guter Anwalt das Zweitwichtigste für ein Startup ist. Wir beraten viele Startups, das macht viel Freude. Wir haben Startups beraten, die extrem gut performt haben, die wir am Ende bis zum Exit beraten haben. Wir haben auch Startups beraten und ihnen geholfen, nicht noch mehr Geld zu verlieren, als sie den Laden zumachen mussten, was auch passiert. Und von uns gibt's Rechts- und Steuerberatung dazu.
Sie sind mit allen Cases vertraut, wie ich sehe.
Thomas Bodmer, ich vertrete Next Floor. Wir sind ein Business Angel Club, der speziell im Tourismus investiert. Und ich wusste zuerst gar nicht, dass ich zu den Sponsoren gehe, weil ich. Aber dann gemerkt, es geht auch um ideelle Beiträge und in diesem Sinne, den leiste ich gerne. Danke.
Vielen herzlichen Dank an Sie alle. Näher zusammenrücken, im wahrsten Sinne des Wortes, für ein schönes Foto.
Also, erstmal herzlichen Dank, dass ihr heute alle da seid. Und auch fürs Voting, fürs Fragen, fürs Zuschauen, fürs Netzwerken. Das können wir eigentlich gar nicht genug machen in dieser Branche. Und erst recht die alten Hasen mit den Anführungszeichen neuen Hasen zu verbinden, ist, glaube ich, total wertvoll. An die gepitcht haben, es gibt immer Gewinner sozusagen, aber das heißt ja nicht, dass das Business kein gutes Modell wäre oder nicht von Haus aus funktioniert. Deswegen, wenn man hier nicht auf den ersten drei Plätzen ist, man war hier im Finale. Und jeder Pitch, den ich heute gesehen habe, hat ein valid Businessmodell. Und dafür meinen großen Respekt.
Ja, also auch ich fand wirklich, jedes einzelne Startup hat hier wirklich eine gute Performance hingelegt. Ich glaube, wir werden echt von einigen von euch in der Zukunft auch noch hören. Und ja, wir haben jetzt drei Gewinner gekrönt und unsere Jury hat abgestimmt, die Community hat abgestimmt und ich würde sagen, wir machen es jetzt mal nicht allzu spannend, sondern wir gehen dann jetzt auch mal langsam darin über, die Plätze 3 bis 1 bekannt zu geben.
Wir fangen mit dem dritten Platz an.
Genau, wir fangen mit dem dritten Platz an. Und es ist Rentable. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, genau.
Und du warst so nervös und zum zweiten Mal so nervös. Ich sage, ich kenne deinen ersten Pitch und du warst so nervös heute auch wieder. Total. Warum eigentlich?
Weiß ich nicht. Achso, ja, vielen Dank. Kann man mich besser verstehen. Man tritt an und es geht um was. Ich meine, ich mache ansonsten viele Ansprachen, rede vor hunderten Leuten in der Disco in meiner alten Zeit. Und da war ich längst nicht so aufgeregt, aber heute Abend war es halt eine spannende Angelegenheit und damit tritt man nicht jeden Tag an. Und von daher war das vielleicht der Moment, weswegen ich etwas aufgeregter gewesen bin.
Deswegen Gratulation an Rentable, an den dritten Platz. Ja. Dann haben wir jetzt den zweiten. Ja, und der zweite Platz geht an die Journey. Gratulation.
Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke dir.
Dankeschön.
Hättest du damit gerechnet?
Ach, bei so guten Pitches ist es immer schwierig und am Ende entscheiden das Nuancen. Also insofern bin ich froh, dass ich überhaupt hier mit auf dem Treppchen stehen darf. Also insofern vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, coole Idee. So, und jetzt geht's um die Burscht. Wer hat den ersten Platz gemacht? Legen wir los. Viral Spoon! Gratulation.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke dir. Dankeschön. Danke. Ja, krass, ey. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe eben schon, wo ich gesehen habe, wo zweiter Platz, habe ich schon zu meinem Geschäftspartner Jochen so gesagt, so umgedreht und so, schade, wird nichts im Treppchen. Hammer, wirklich. Ich bin einfach nur mega baff. Danke euch allen vielmals und ja, lasst uns gerne, wenn irgendjemand Bock hat, da was zusammen zu machen, jederzeit zusammen da loslegen.
Danke euch. Wir wir bedanken uns heute an unsere Gastgeberin und Moderatorin. Vielen Dank für die Führung heute durch den Abend. Ich habe zu danken. Ja, super. Vielen Dank an Roman. Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank natürlich auch an unsere fachkundige Jury, die hier, glaube ich, auch nochmal mit ihrem Know-how, glaube ich, gut beigetragen hat. Genau. Vielen Dank auch nochmal für die Keynote.
So, das waren also die finalen Pitches bei den Travel Startup Nights vom TIC und vom VER 2024. Das war der Live-Podcast aus München. Ich wünsche jetzt ein angenehmes Vermehren der Erkenntnisse. Sage danke fürs Zuhören. 2 Stunden waren ein bisschen lang, aber sicher eine ganze Menge Inspiration. Bis zum nächsten Mal im Podcast der Touristik. Mein Name ist Roman Borch. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.